Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Vortrag, der gewissermaßen eine Fortsetzung ist des Vortrages, den wir vor dem Sommer hatten. Da ging es also um die abrahamitischen Religionen im Wesentlichen, also um das Christentum, Judentum und Islam. Und heute wollen wir einen Blick werfen mehr auf die fernöstlichen bzw. mittelöstlichen Religionen. Also das, was von dort drüben kommt, und schauen, welche Unterschiede da zu finden sind. Und wenn man diese fernöstlichen Religionen betrachten will, muss man eigentlich, wenn man ihre Wurzeln suchen will, sehr, sehr weit zurückgehen. Das Problem ist mit dem weit zurückgehen, immer wenn man der äußeren historischen Forschung folgt, kann man immer nur so weit zurückgehen, als man Dokumente findet über die Dinge. Und das reicht halt bis zu dem Zeitpunkt meistens zurück, wo man Schriften findet, wo die Schrift entwickelt wurde, und dahinter verliert sich es also im Unsichtbaren sozusagen, zumindest für das äußere Auge unsichtbar. Tatsächlich ist aber die Wurzel dieser fernöstlichen Religionen viel, viel früher zu suchen. Und zu suchen vor allem auch noch in einem anderen Bewusstseinszustand der Menschheit. Denn man darf nicht denken, dass die Menschheit immer genau das gleiche Bewusstsein hatte wie wir, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, der stattfindet. Das Bewusstsein verändert sich, und selbst wenn man die Überlieferungen hernimmt, die man historisch fassen kann, sieht man an der Art, wie die Dinge dargestellt wird, auch, dass sie noch aus einer anderen Bewusstseinshaltung heraus entstanden sind, also aus einem viel mehr bildhaften Bewusstsein zunächst, aus einem imaginativen Bewusstsein, wenn man so will, weniger aus einem gedankengeprägten Bewusstsein. Das kam erst später, kam dann natürlich auch in Indien und so weiter, kam auch eine sehr starke philosophische Ära, etwa zur gleichen Zeit, wo in Griechenland die Philosophie entstanden ist, ist auch zum Beispiel in Indien auch ganz stark eine Art philosophisches Denken, ein sehr ausgefeiltes philosophisches Denken aufgekommen. Viele Ideen auch, die Griechen gefunden haben, hatten die Inder gleichzeitig oder teilweise sogar etwas früher auch gefunden. Also wenn man nimmt zum Beispiel die Atomtheorie, sagt man, die hat Leukipp und Demokrit gefunden, die haben schon etwas früher die Inder gefunden und sind auf die Idee gekommen, und noch dazu haben sie das Ganze viel spiritueller gedacht als der Demokrit und der Leukipp, weil die haben sich das relativ, naja, gegenständlich materiell vorgestellt, die Atome. Was dieser Kashyapa, das war der Mann, der das erfunden hat in Indien, schon im 6. Jahrhundert etwa vor Christus, das gemahnt so in den Grundideen viel mehr an das, was heute die moderne Physik gefunden hat, und wo die Physik ja heute der Meinung ist, die Materie besteht nicht aus Materie, sondern die Grundlage, die dahinter ist, ist etwas ganz anderes, ist, wenn Sie wollen, Energie, Kraft oder was. Manche sagen sogar, es ist etwas Geistiges in dem Sinn, also etwas, von dem man die Gesetzmäßigkeiten geistig erfassen kann, das aber nicht in dem Sinn etwas sinnlich Anschauliches ist, wie die fertigen materiellen Erscheinungen, die wir halt dann greifen können. Die gibt es natürlich, klar, weil der Tisch steht da und der Sessel, Gott sei Dank, ist auch materiell, sonst täte ich mir schwer jetzt wahrscheinlich. Aber dahinter steckt etwas ganz anderes. Und solche Ideen hatte dieser Kashyapa auch entwickelt. Und interessanterweise ist er davon ausgegangen, nämlich von der Bedeutung der Reiskörner. Als kleiner Bub nämlich ist er schon mit seinem Vater immer auf Pilgerreise gewesen und hat immer die Reiskörnchen aufgesammelt, die Pilger verloren haben. Die waren halt also unachtsam offensichtlich und haben immer Reiskörnchen verloren. Der hat sie gesammelt. Und nach einem Tag hat er schon eine ganze Schüssel voll gehabt und hat gesagt, na, mit dem kann man schon einen Menschen wieder einen ganzen Tag ernähren. Und da liegt so viel Bedeutung drin, und später hat er daraus eine ganze Philosophie gemacht, was diese kleinen Dinge bedeuten. Nur er ging eben weiter, es sind nicht nur Dinge, sondern dahinter steckt etwas so wie geistige Kraftpunkte. Und erst wenn mehrere geistige Kraftpunkte zusammenwirken, entsteht eine stofflich fassbare Erscheinung. Also er ist noch diesen entscheidenden Schritt weitergegangen, den die Griechen nicht gegangen sind. Also zumindest diese Griechen wie Leukipp und Demokrit. Gerade im Griechentum findet sich also eine sehr interessante Übergangsphase zwischen einem noch sehr geistigen Erleben und etwas, was sich dann schon ganz an der äußeren Welt orientiert, auch im Denken orientiert, wo zwar noch die Erinnerung da ist, es gab Menschen, die Geistiges wahrnehmen konnten, aber wir sehen es nicht mehr. Also so ein ganz entscheidender Schritt ist zum Beispiel in der griechischen Philosophie zwischen Platon und Aristoteles. Aristoteles hat etwas entwickelt, was schon sehr nahe an unseren modernen Intellekt herankommt. Das heißt, der Verstand, der jetzt versucht, in der Außenwelt zu lesen und die Ordnung da drinnen zu erfassen, während Platon noch ausging von der sogenannten Ideenschau. Er sagt, Ideen, das ist etwas, was ich wahrnehme, aber geistig wahrnehme, was aber in allen Dingen, die ich in der Natur sehen kann, wirksam tätig ist, was also eine wirksame Kraft ist. Und der Aristoteles kannte diese Anschauung noch, weil er ja auch ein Schüler Platons war, aber selber konnte er es nicht mehr sehen. Und er hat seine Philosophie im Vorhinein darauf aufgebaut, dass er rechnet mit den Menschen, die selber nicht mehr sehen können. Und etwas früher schon ist das eigentlich passiert, dort wo sich die abrahamitischen Religionen entwickelt haben, also im Judentum. Dort war ja der Anfang, also die abrahamitischen Religionen heißen deshalb so, weil sie sich auf Abraham berufen. Abraham gilt der Legende nach als der Erfinder der Mathematik. Um auszudrücken, dass er bereits ein verstandesmäßiges Denken auch entwickelt hat in einer gewissen Weise und dass ein Zeitalter beginnt, in dem man das Geistige, das Göttliche nicht mehr selber erleben kann oder wo es nur mehr Einzelne erleben können und wo jetzt die große Aufgabe darin bestand, wie übermittle ich den Menschen, die es nicht mehr sehen können, diese geistigen Wahrheiten. Das ist eigentlich das Geheimnis, das hinter der Bibel steckt irgendwo. Also namentlich einmal hinter dem Alten Testament, wie es heraufgekommen ist, dass es geschaffen wurde von Menschen, die noch etwas erleben konnten. Wenn Sie denken an die Propheten zum Beispiel, die haben sehr wohl ganz intensive geistige Erlebnisse gehabt. Wenn man denkt an einen Daniel zum Beispiel, die Schilderungen, die Apokalypse des Daniel und so weiter, das ist in gewaltigen Bildern erlebt, nicht in abstrakten Gedanken erlebt noch. Und trotzdem wurde es immer mehr also in eine Form gebracht, wo man es gedankenmäßig aber dann weitergibt, aber wo die Bilder noch drinnen stecken. Ich habe das im vergangenen Vortrag auch, glaube ich, ein bisschen angedeutet, dass gerade in der hebräischen Sprache in den Lauten selber, in den Worten selber eigentlich die Bilder drinnen stecken. Weil der Klang der Worte, der Konsonanten, also die vor allem hier bedeutsam sind, und im Hebräischen werden ja nur die Konsonanten eigentlich geschrieben, wie in allen alten Schriften, während man die Vokale aus dem eigenen Gefühl heraus richtig dazugegeben hat. Aber gerade in diesen Konsonanten stecken Formkräfte drinnen. In einem K ist was anderes als in einem P und in einem M. Erlebe ich wieder etwas anderes. Wenn ich das stark genug erlebe, entstehen daraus Bilder. Und diese Bilder, die sozusagen hinter den Worten stecken, die schildern eigentlich in Wahrheit erst das, was die Propheten, die Verfasser dieser heiligen Schrift noch erleben konnten. Und da steckt es drinnen. Und vor allem, wenn man sich durch Meditation oder durch Rezitation, wenn Sie so wollen, dieser Texte, durch wiederholte Rezitation damit beschäftigt, dann sind zumindest so knapp unter der Oberfläche des Bewusstseins werden diese Bilder lebendig und geben dem bloß begriffsmäßigen Substanz. Weil wenn ich nur den, wenn ich es als heutiger Mensch und als Nicht-Hebräer mir anschaue, die Übersetzung vielleicht auch nur hernehme, dann habe ich im Grunde nur mehr einen relativ dürren Verstandesinhalt. Und wenn man dann vergleicht etwa die biblische Schöpfungsgeschichte mit dem, was etwa in den indischen Überlieferungen da ist, dann kommt einem das zunächst recht dürr vor, recht kümmerlich geradezu. Das sind eigentlich vergleichsweise wenige Zeilen, in denen da jetzt die ganze Weltentstehung geschildert wird. Und während im Indischen, ich weiß nicht wie viele Bände an Schriften gefüllt wurden, und da ist auch nur ein Bruchteil von denen drinnen, was in der mündlichen Überlieferung drinnen lebte, an reichen Bildern, an Götterwesen, die da auftauchen, an Dämonen, die mit ihnen im Kampf liegen, das ist endlos. Also wenn man nur so etwas Einzelnes hernimmt, wie das Mahabharata-Epos, das ist riesig. Das ist riesig, riesig vom Umfang her und in vielen, vielen Details drinnen. Nur wenn man andererseits die Bibel hernimmt, das Alte Testament hernimmt und sich mit jedem einzelnen Wort beschäftigt, aber nicht nur indem man darüber nachdenkt, sondern indem man es versucht einmal zu erleben und das über Jahre macht, dann taucht hinter jedem einzelnen Wort ein gewaltiger Bilderreichtum auf. Also wenn man nur das erste Wort hernimmt, ich weiß, das erzähle ich immer wieder in der Bibel, das fängt an mit dem Bereshit. Das heißt im Anfang übersetzt. In Wahrheit ist das Wort Bereshit ein Bild der ganzen Schöpfungsgeschichte in ihrem vollen Reichtum. Und wer sich in das Bild vertiefen kann, kann das herausholen, in Wahrheit, weil es drinnen steckt. Es steckt das ganze Geschehen eigentlich drinnen, in einer Kurzform zusammengefasst. Und es ist nur eine Frage, wie weit man die Konzentrationskraft, die Willenskraft aufbringt, mit diesem Wort zu leben. Nur mit dem einen Wort einmal. Und die weiteren Worte, das sieht man dann sehr deutlich, sind in Wahrheit Metamorphosen, Abwandlungen, einseitige Abwandlungen und Verdichtungen dessen, was da mal so als Grundbild drinnen steckt. Und das heißt, man kann im Prinzip auch durch das Alte Testament genauso an diesen Bilderreichtum herankommen, nur er ist tiefer versteckt. Und in den indischen Überlieferungen ist es viel, viel reicher da. Und das heißt, es entstammt aus einer Zeit, wo noch sehr, sehr viele Menschen dieses ganz starke bildhafte Erleben hatten. Das bildhafte Erleben des heute, was ist der letzte Rest davon? Der letzte Rest ist heute unser Verstandesdenken, aber das ist praktisch bildlos geworden. Das sind nur mehr abstrakte Striche, aber dafür können wir sehr präzise fassen. Wir können sogar Mathematik damit treiben, wir können Computerprogramme damit schreiben, aber es ist dürr geworden. Die Bilder sind uns verloren gegangen, aus denen es entstanden ist. Also das heißt, wir gehen zurück in eine Zeit, wo die Menschen ein Bilderbewusstsein noch ganz stark hatten und wo sogar diese Bilder, die sie seelisch, geistig erlebten, also innerlich erlebten, vergleichen Sie es vielleicht irgendwie ein bisschen mit unseren Traumbildern, die wir haben. Nur denken Sie sich jetzt nicht unsere chaotischen Traumbilder, wo alles durcheinander rinnt, sondern Bilder, die erstens viel intensiver waren und die viel geordneter waren und die einen ganz, ganz intensiven Bezug zur Realität hatten. Ich meine, unsere Träume haben auch einen gewissen Bezug zur Realität, zum Beispiel, dass uns irgendwo körperlich was drückt und dann drückt sich das aus in irgendein Traumbild. Ich weiß nicht, klassisches Beispiel, man träumt von einem Lattenzaun, wunderbar schön weiß gestrichen, und dann ist einer der Pfosten ist kaputt, einer dieser Bretter ist beschädigt. Und dann wacht man auf und hat Zahnweh, weil sich die Zähne als Zäune symbolisiert haben. Das Bild ist wahr, sozusagen, und es drückt halt auf andere Weise eine Realität aus. Man muss es nur lesen können. Es ist jetzt noch keine besonders tiefgründige Realität, wenn man Zahnweh hat, aber immerhin. Oder weiß ich nicht, man wacht auf, hat einen Aufwachtraum und träumt von einer Feuersbrunst mit allem drum und dran, mit all den, mit der Dramatik, die dahinter ist, und dann schlagt man die Augen auf und die Sonne scheint einem mitten ins Gesicht. Es war nichts anderes als das Sonnenlicht, das einem geweckt hat und das durch die noch geschlossenen Lider ein bisschen rötlich wirkt, und das Ganze weitet sich aus zu einem gewaltigen Bild. In einer vergleichbaren Art haben die Menschen damals erlebt. Aber eben so, dass sie wirklich das, was wir heute mühsam in Gedanken herausfinden über die Gesetzmäßigkeiten der Welt, unmittelbar in Bildern erlebt haben. Und ohne, dass sie den Eindruck hatten, ich mache mir jetzt diese Bilder. Das, wir sagen heute, wir denken nach darüber, wie funktioniert denn das, und grübeln und studieren. Da war einfach das Bild da. Und in dem Bild hat sich die Wahrheit ausgesprochen, in einer gewissen Weise. Natürlich mit beeinflusst durch das, was die Menschen in ihrer kulturellen Umgebung erlebt haben, so wie unsere Traumbilder sich auch kleiden in Bilder, die wir in unserer Erinnerung mit uns tragen. Also in der Regel ist es so, dass die Bilder, die wir mitnehmen, immer etwas zu tun haben mit den Dingen, die wir in den letzten 2, 3 Tagen gesehen, erlebt haben. Aber das ist sozusagen die äußere Hülle, das ist das Rohmaterial, das wird halt dann geformt. Das heißt, das Bild als solches alleine sagt noch nichts, sondern muss es erst lesen können. Das ist die große Kunst. Und das ist auch die große Kunst bei diesen alten Mythen, bei den alten Epen, die zum Beispiel in der indischen Kultur ganz groß waren. Man muss lesen drin können. Die Bilder alleine sagen noch nichts, sie beeindrucken auf jeden Fall mal durch die Fülle, die vorhanden ist, und durch den Reichtum, der vorhanden ist. Es ist also ein Bewusstsein, das also so ganz polar entgegengesetzt ist unserer heutigen Abstraktion. Abstraktion heißt, ich schmeiß eigentlich aus dem Bewusstsein alles heraus, was mir irgendwie unnötig erscheint, wobei das gar nicht bewusst passiert, sondern wir sind trainiert eigentlich darauf, dass wir fast alles rausschmeißen, und wir sehen nur mehr das, was wichtig ist, das, was sie vielleicht vermarkten oder technisch gebrauchen lässt, auf das sind wir trainiert, das filtern wir heraus, und den Rest sehen wir schon gar nicht einmal mehr. Ist ganz interessant, wir denken, wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir die Welt so, wie sie ist. Ja, denkste, es hängt nämlich ganz stark davon ab, wie wir erzogen wurden, was wir gelernt haben, wie wir überhaupt sehen gelernt haben. Nachdem sehen wir mehr oder weniger. Und heute sehen wir einen relativ engen Bereich, und das andere flimmert zwar vor unseren Augen genauso vorbei, aber wir nehmen es im Bewusstsein nicht auf, sondern wir schmeißen es raus. Ist auch wahrscheinlich besser, wenn wir durch die Großstadt marschieren, dass wir das Weiße einmal rausschmeißen, weil wir mit so viel, ich sage einmal, Müll zugedröhnt werden, an Lärm, an Lichtsignal, da blinkt der Ampel, dort ist jenes, da dudelt wieder irgendeine Weihnachtsmusik, wahrscheinlich eh schon jetzt bei den Kaufhäusern raus und so weiter, Auto hupt. Das sind alles Dinge, die nicht vielleicht für einen Moment wert sind, zu beachtet zu werden, aber die führen uns sicher nicht in die tieferen Geheimnisse der Welt ein. Die Inder hatten es ein bisschen leichter, weil sie eine Umwelt hatten, die also nicht diese Hektik ausgestrahlt hat, sondern die also Ruhe im Grunde ausgestrahlt hat. Ein relativ reiches, blühendes Land damals auch in Wahrheit, und wo man sich diesen Impulsen hingeben konnte, und wo für viele Menschen, da muss man allerdings jetzt weit zurückgehen, schon in die prähistorische Zeit, eine Zeit, die Rudolf Steiner die urindische Kultur nennt, also da kommen wir so ins 7., 8. Jahrtausend vor Christus, da ist noch kulturell äußerlich relativ wenig da, relativ wenig Spuren, also das ist eigentlich Steinzeit im Grunde, ist also noch lange vor der Zeit der großen Induskulturen so im 3. Jahrtausend ungefähr vor Christus, also das ist noch weit davor, Da gibt es also sowieso keine Aufzeichnungen, auch wenig Artefakte, aber man kann sich im geistigen Nacherleben hineinversetzen in die Zeit. Das hat Steiner getan und versucht sozusagen in die Bewusstseinsverfassung dieser Menschen einzudringen, sich in das einzuleben. Und dann kommt man drauf, dass also dieses, wenn Sie so wollen, träumerische Erleben, das aber eine Art wahrträumerisches Erleben ist, dass das am Anfang noch viel intensiver und bedeutsamer für die Menschen war, als überhaupt das Erleben der äußeren sinnlichen Welt. Sie haben sie schon erlebt, natürlich, aber sie war unwichtig. Die Natur hat zum Glück, zumindest in den besseren, in den südlicheren Zonen, alles hergegeben, was sie brauchten. Also es war der Lebenskampf gar nicht so entscheidend. Man konnte sich also widmen diesen Träumen, wenn sie so wollen. In den Träumen, in denen die Mythen erlebt wurden, in denen der geistige Gehalt der Welt erlebt wurde, in denen man Göttergestalten erlebt hat, in denen man Dämonen und dergleichen erlebt hat. Und man hat eigentlich nur dann mit der Zeit empfunden, dass sich das äußere Sinnliche aber immer störender bemerkbar macht. Es legt sich eigentlich wie ein Schleier darüber. Das ist das, was die Inder nannten, den Schleier der Maya, der Illusion. Weil sie empfunden haben, die eigentliche Wirklichkeit, das, was die Welt wirklich bewegt, das erlebe ich in der Traumwelt, wenn Sie so wollen. Und das, was äußerlich ist, das ist Illusion. Ja, fast das, was heute die Physik sagt. Dahinter steckt der geistige Realität, das ist Erscheinung. Und die Erscheinung hängt wesentlich davon ab, wie wir sinnlich organisiert sind. Weil Wesen mit anderen Sinnesorganen, seien es Tiere oder seien es hypothetische Wesen, die andere Sinnesorgane hätten, würden die Welt anders sehen. Also das heißt, der Tisch ist so, wie wir ihn sehen, besteht er in der Wirklichkeit gar nicht. So besteht er für uns. Aber dahinter ist eine Wirklichkeit, die ist nicht abhängig davon, wie es wer sieht, sondern die drückt sich aus, egal welche Sinnesorgane man hat, in verschiedenen Bildern halt. Aber dahinter steckt die eigentliche Wirklichkeit. Und das haben auf andere Art also die Inder ganz stark erlebt. Also das heißt, sie haben das Bewusstsein gehabt in den Träumen, in diesem Bilderbewusstsein, in diesem imaginativen Bewusstsein habe ich die Wirklichkeit und die wird mir verdunkelt durch die Sinneswelt. Und das war offensichtlich ein Prozess, der sich aber nicht aufhalten ließ. Also man sieht, da geht ein Entwicklungsprozess durch die Menschheit durch, den man nicht so einfach willentlich anhalten kann. Sagen wir, wir wollen zurück, wir wollen eigentlich dort bleiben. Und man hat es wirklich so erlebt, dass sich das wie ein dunkler Schleier über die Bilderwelt gelegt hat. Weil die Menschen haben auch die äußere Welt damals noch nicht so erlebt wie wir. Sie haben sie erlebt, aber sie haben sie zum Beispiel viel mehr in Hell-Dunkel-Schattierungen erlebt, noch weniger in Farbschattierungen. Ist übrigens sehr interessant, entwicklungsgeschichtlich. Nicht, dass ich jetzt den Menschen unbedingt so nach der Darwin'schen Ansicht so als Endprodukt der Tierreihe sehen will, was selbst heute in der Entwicklungsbiologie gar nicht einmal mehr so gültig ist, weil in den Stammbäumen findet man halt den Menschen irgendwo da drinnen und viele Tiere stehen weiter oben, weil sie nämlich organisch teilweise viel weiterentwickelt sind, allerdings einseitig als der Mensch. Ich meine, der Mensch hat das einzig Große, er hat das Riesenhirn. Das haben wir wirklich allen voraus. Aber punkto der Sinnesorgane bis punkto der Gliedmaßen und so weiter sind wir eigentlich mit den Tieren verglichen embryohaft. Das heißt nicht voll entwickelt. Das ist gerade unsere Tugend, weil wir dadurch nicht körperlich in die eine oder andere Richtung festgelegt sind. Aber de facto sind wir körperlich daher in weiten Bereichen viel weniger entwickelt als manche Tiere, als viele Tiere sogar. Aber es gibt auf jeden Fall eine Gemeinschaft, eine Verwandtschaft zwischen den Tieren und den Menschen, die ist ganz deutlich. Ich meine, Goethe zum Beispiel war dem schon auf der Spur, bevor noch von Darwinismus die Rede war, hat er ganz deutlich gesprochen von dieser Verwandtschaft, die es gibt. Und er war der Erste, der gefunden hat, den sogenannten Zwischenkieferknochen, den die Tiere haben und der Mensch angeblich nicht. Nein, umgekehrt, denn die Tiere nicht haben angeblich. Und dann hat er ihn doch gefunden, bei den Tieren auch. Nur ist er dort so verwachsen, das ist der Knochen, wo die Schneidezähne drauf sitzen. Also das ist ein eigener Knochen hier, also der mit dem Oberkiefer verbunden ist, eben ganz verwachsen normalerweise ist. Und der hat gezeigt, das ist aber bei den Tieren genauso da. Weil er zufällig einmal einen Schädel gefunden hat, der so glücklich auseinandergefallen war, dass man das deutlich sehen konnte. Weil er gemeint hat, also bitte, der Unterschied zwischen Tier und Mensch liegt aber nicht an irgendeiner Kleinigkeit. Das kann es nicht sein. Im Gegenteil, vom organischen Bau haben wir was Gemeinsames. Und wenn wir den Gedanken weiterspinnen, das gemeinsame Urbild aller Tiere ist eigentlich der Mensch, weil der ist das vollkommenste Bild, das umfassendste Bild. Und wenn ich die menschliche Gestalt hernehme und nach der einen oder anderen Gestalt einseitig verwandle, dann komme ich zu den verschiedenen Tieren. Wenn ich zum Beispiel das Kopfprinzip, das Sinnesprinzip stärker herausbringt, dann komme ich mehr zu den Nagetieren, zu allem, was so sinneswach und nervös ist. Oder wenn ich mehr die Verdauung hernehme, dann komme ich, weiß ich nicht, zu einer Kuh oder irgend sowas, die den ganzen Tag nichts als Verdauen tut. Dann wird halt das Verdauungssystem riesengroß. Wir halten irgendwo als Menschen die Mitte. Also, und vom Bewusstsein her ist dieses alte Bewusstsein der Menschen auch näher an dem, was das Tier hat, weil das Tier nur auf einer höheren Ebene, das Tier hat nämlich auch ein Traumbewusstsein, das Tier ist nicht so wach wie wir. Ich habe das öfters schon erzählt, der Tier erlebt nicht, eine Katze, die eine Maus fängt, erlebt nicht, ich bin die Katze sowieso, aha, da sehe ich eine Maus, hungrig bin ich auch, wie werde ich sie am besten schnabulieren können, sondern es ist ein Gemeinschaftserlebnis, das ist bedingt, das erstens einmal, die Maus ist überhaupt nur interessant, wenn Hunger einmal da ist, wenn sie satt ist, liegt sie am liebsten hinterm Ofen und die Maus kann auf und ab spazieren, sie ist einfach gar nicht vorhanden für die Katze. Uninteressant, ausgeblendet. Aber es ist ein gemeinsames Erleben. Es ist so, wie wir selbst im Traum, fällt es uns ja auch schwer, unser so volles Ich-Bewusstsein zu behalten. Wir sind eigentlich so Getriebene des ganzen Bildes. Wir sind irgendwie so untrennbar damit verbunden. Wir sind selber das Bild irgendwo, oder das Bild sind wir. So in der Art erlebt das Tier auch. Halt, je tiefer es steht von der Entwicklung her, umso dumpfer ist das Bewusstsein, umso breiter zwar, umso dumpfer. Ich meine, ein Regenwurm erlebt sich ja mit ungeheuren Wohlgefallen, wenn es in der feuchten Erde ist, dieser Wurm, aber und die Wärme, die da drinnen ist, das erlebt es als unglaubliches Wohlgefühl, aber Details könnte es nicht herausnehmen. Je höher das Bewusstsein wird, desto differenzierter wird es. Aber es ist auch also ein bildhaftes Erleben im weitesten Sinn, wobei Bild nicht nur optisch zu nehmen ist, sondern Klangbild, Wärmebild, was immer Sie nehmen wollen. Also Geschmacksbild, Geruchsbild. Ich meine, ein Hund lebt in einem gewaltigen Geruchsbild. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Mit seinem 1 Million mal feineren Geruchssinn, als wir ihn haben. Was der Hund sieht, ist uninteressant, das interessiert ihn nicht. Wenn ein Hund blind ist, ist das keine große Katastrophe, weil orientieren tut er sich wesentlich im Geruchsbild. Das ist das zentrale Bild und das ist so reich, dass er sich dort absolut zurechtfindet und eben seinen berühmten Spürsinn hat, wo er Dinge findet, die für uns unglaublich sind. Bei uns ist aus dem Riechhirn ist das Vorderhirn geworden. Wir verwenden es heute für unseren gedanklichen Spürsinn als Werkzeug. Ist eigentlich eine Metamorphose des Riechhirns. Daher sind wir aber vergleichsweise armselig im Riechen. Ich meine, manche Parfümeure oder gute Köche riechen vielleicht ein bisschen mehr. Ich rieche fast gar nichts. Aber je nachdem, also es ist unterschiedlich. Durch all diese Dinge ändert sich auch das Bewusstsein. Weil natürlich das Bewusstsein, wie wir es hier auf Erden haben, als verkörperte Menschen, als verkörpertes Tier, auch von unserem körperlichen Werkzeug abhängt und vom Bau abhängt. Und nur falsch wäre wieder zu sagen, also das Bewusstsein hängt einseitig nur ab vom Körper und ist sozusagen nur so eine Ausschwitzung des Körperlichen, weil genauso war es umgekehrt, das Bewusstsein baut sich sein Werkzeug. Das ist nämlich die andere Seite, dass immer wieder beim Geistigen, dass das Physische, was als Physisches erscheint, sich baut. Beim Gehirn kann man das sehr deutlich sehen heute, weil man kann halt im Grunde dem Hirn beim Denken zuschauen und zuschauen mit den modernen Tomografie und so weiter, kann man richtig zuschauen, was passiert, wenn man denkt und wie sich auch Nervenverbindungen ändern dadurch. Wie wir also durch unsere Geistestätigkeit plastizieren geradezu daran. Also es ist einfach eine wechselseitige Beziehung. Und aus alledem heraus hat sich eben auch die Sinneswahrnehmung der Menschen geändert. Und um jetzt auf das zurückzukommen, warum ich überhaupt auf die Tiere kam. Es ist interessant, wenn man schaut, weit zurückgeht, etwa zu den Zeitalter der Dinosaurier oder so. Also da ist vom Menschen in unserer Gestalt noch keine Rede, obwohl er als Urbild durchgeistert durch alles schon längst vom ersten Einzeller an. Aber halt sichtbar ist er noch nicht da. Aber wenn man sich diese Dinosaurier zum Beispiel anschaut, schätzt man heute ab, dass sie wahrscheinlich ein sehr ausgeprägtes Farbsehen hatten. Ein reicheres Farbsehen sogar als der Mensch heute. Also sie waren sogenannte Tetrachromaten. Also sie hatten vier verschiedene Farbsensoren, wir haben nur drei. Also es ist weniger bei uns. Und interessanterweise bei den Säugetieren bricht es total ein. Die Säugetiere gehen in den Bereich der Bichromaten und selbst da sind sie nicht gut. Das heißt, die Tiere sehen, die fast alle Tiere, alle Säugetiere, schwarz-weiß oder nur bestimmte Farbnuancen. Also der Stier, der aufs rote Tuch geht, sieht kein Rot jedenfalls. Also die Farbe Rot macht jedenfalls als sinnliches Erlebnis nicht aus, dass der Stier wild wird. Es ist mehr die Bewegung und so weiter, die eine Rolle spielt. Aber er ist nicht sensitiv. Sehen Sie, das hängt mit einem Abstraktionsprozess zusammen, nämlich eine Reduktion auf hell-dunkel, auf die Formen, auf ein Bewusstsein, das mehr dorthin drängt, Gegenstände schon herauszuheben, nicht einfach Farbenfluten zu haben. Weil die Dinosaurier haben noch keine Gegenstände erlebt, die haben eigentlich erlebt Farbenfluten. Und diese Farbenfluten haben ihnen ausgedrückt, ob was genießbar ist, ob was gefährlich ist, ob man von sich etwas entfernen muss, das hat man erlebt. So wie wir heute, wenn wir ein bisschen sensitiv sind, an den Farben immer noch spüren können, Rot ist was mich eigentlich bedrängt, was auf mich zukommt, was sehr energiegeladen ist irgendwo. Blau, wie der blaue Himmel, zieht mich in die Ferne irgendwo. Ist sogar in den Gesetzmäßigkeiten der Optik drinnen. Also Berge in der Entfernung erscheinen immer ins Bläuliche verschoben. Also das ist was die Seele aber mitzieht in die Ferne. Da sind Qualitäten drinnen. Alles das haben die Menschen früher auch ganz stark erlebt. Sie haben farbige Bilder erlebt, die sich noch nicht gedeckt haben mit dem Gegenständlichen. Da gehe ich jetzt so in die Zeit sogar noch vor die urindische Epoche zurück, also das heißt so 10.000, 20.000, 25.000 vor Christus, noch weiter vielleicht. Da orientiert man sich vor allem an diesen inneren Bilderlebnissen. Das heißt, man kommt an Pflanzen, die hätten nicht die äußere Pflanze beschreiben können. Das ist, kommt vielleicht so schwach irgendwie durch, aber sie haben erlebt die Farbstimmung, die um diese Pflanze ist, dass die nicht nur das äußere Rot der Pflanze ist, sondern die zugleich dieses Traumbild ist, das damit verbunden ist. Und in dem haben sie erlebt die geistigen Kräfte, die diese Pflanze geschaffen haben. Und an dem erleben sie, ob die genießbar ist, ob die ungenießbar ist, ob die vielleicht Heilkräfte in sich hat, weil das sehe ich in dem Bild. Ganz einfach drinnen. Ich meine, letzte Reste haben sich lange gehalten, dann bei einzelnen Kräuterkundigen oder so, bis ins 19. Jahrhundert hinein noch sogar, gibt es einzelne Menschen, die die Fähigkeit haben. Der spürt einfach, vielleicht sieht er es gar nicht mehr so deutlich, aber er spürt zumindest, die Pflanze hat was. Da muss er nicht nur wissen, aha, das ist eine Heilpflanze, sondern er sieht auch, ob konkret die da ist, die richtigen Heilkräfte hat. Weil nicht jede, die ich pflücke, ist gleich gut geeignet. Manche sind besser, manche sind schlechter, weil er das wahrnehmen kann. Und eben auch erlebt die geistigen Kräfte rundherum. Das heißt, etwas erlebt, was dann in den Märchen als die verschiedenen, was heißt, Zwerge und Elementarwesen und dergleichen geschildert wird. Das sind nicht nur Fantasiegeschichten. Ich meine, es sind dann später Fantasiegeschichten geworden, weil es die Menschen nicht mehr verstanden haben. Aber der Ursprung liegt dann, dass Menschen etwas erlebt haben von dem, über das wir heute gedankenmäßig nachgrübeln und dann sagen, welche Naturgesetze bestimmen, dass die Pflanze so oder so ist. Sie haben es halt in Bildern gesehen. Und die Bilder waren halt nicht abstrakt, sondern die waren sehr weich. Und sie haben teilweise mehr gesehen, aber sie hätten es nie so präzise wissenschaftlich beschreiben können wie wir. Sondern sie haben gesagt, naja, ich sehe es. Ich sehe das Bild, ich weiß es, dass es so ist. Was brauche ich mehr? Für die Praxis hat das wunderbar funktioniert. Warum muss ich das jetzt wissenschaftlich kausal erklären? Wir können das heute. Nachsatz, wir können es in einem ganz engen Bereich. Wir sehen sehr fokussiert und das ganze breite Panorama sehen wir nicht. Das ist das Problem heute. Das wäre also nur einen kleinen Ausschnitt, aber den sehr scharf sehen. Damals hat man sozusagen sehr weit, aber unschärfer gesehen. Aus diesen Bildern ist alles das entstanden, was Sie heute im Hinduismus zum Beispiel erleben, was die Grundlage dieser Mythen ist. Also, ich weiß nicht, wenn so ein Schöpfungsmythos da ist, also gibt es ja viele. Man hat nicht einmal dort die Idee gehabt, ja, man müsste jetzt einen einheitlichen Schöpfungsmythos entwickeln. Bitte, war es jetzt so oder war es so? Na, ich kann es in solchen Bildern erleben und ich kann es, wenn ich es von einer anderen Seite anschaue, in anderen Bildern erleben. Wie beim Traum, das Bild allein macht noch nichts, sondern das, was sich durch das Bild ausspricht, das weist schon auf einen gemeinsamen Kern. Aber wenn ich nur das Bild sehe, fällt mir das schon wieder gar nicht auf. Daher gibt es also eine Vielzahl von Schöpfungsmythen, eine Vielzahl von Göttern und so weiter, die darin eine Rolle spielen. Alles das, was man dann zur Zeit, als die abrahamitischen Religionen entstanden sind, sehr schnell und sehr radikal hinausgeschmissen hat. Wo man es also dann reduziert hat, eben auf einen obersten Gott, den es gibt, und dazu noch Engelwesenheiten, die, also das ist noch übergeblieben zunächst. Später ist selbst das sehr in den Hintergrund getreten, gehört aber überall noch dazu. Also,
eine Frage, bitte. Abrahamitisch sprechen wir doch von 2000 vor Christus?
Ja, etwa diese Zeit. Etwa diese Zeit ist es, ungefähr. Da fängt es an, Moses ist dann später schon, also das ist so 1300 ungefähr vor Christus. Und da fangen dann langsam erst auch die Überlieferungen an, also die auch festgehalten werden.
Ähnlich wie beim Hinduismus, da waren jetzt erst die Draviden und dann sind die Veden gekommen.
Genau.
Die Veden sind erst schriftlich bei 1500 vor.
So ungefähr, ja, so ungefähr. Also, dass es schriftlich festgehalten wurde, ist dann überall in der Größenordnung von der Zeit her. Und da ist natürlich dann schon vieles auch nicht mehr so bewusst von den einzelnen Menschen erlebt worden, sondern nur mehr durch die Tradition, durch eine lange mündliche Tradition weitergegeben worden und halt festgehalten. Und daher kann man auch nicht sagen, dass das eins zu eins das wiedergibt, wie ganz am Anfang die Menschen das erlebt haben. Es ist ein letzter Abglanz. Man muss sich das eigentlich noch viel reicher vorstellen, dieses Erlebnis. Und eben aber das haben in der urindischen Zeit die Menschen so besonders stark empfunden, dass eben jetzt beginnt aber dieser Schleier, der sich darüber zieht. Und der wirklich bis ins Optische hinein erlebt wurde, weil diese Traumbilderwelt, die war bunt und reich. viel bunter, als wie wenn wir heute eigentlich in die sinnliche Welt schauen. So haben sie es erlebt. Und sie haben nur erlebt, das, was von außen kommt, was jetzt, wo immer bedeutender die gegenständliche Form wird, das stört mir eigentlich. Und ich erlebe es noch dazu eher schwarz-weiß, hell-dunkel. Und man muss sich dieses Erlebnis wirklich vorstellen, dass sich das langsam darüber legt und diese Bilderwelt zumindest bei Tag immer mehr verdeckt. Weil sie haben nämlich auch bei Tag geträumt. Weil bei Tag ist zwar dann schon stärker das Gegenständliche gekommen, in der Nacht war das Träumen stärker. Das heißt, es gab im Grunde auch nicht den Schlaf, so wie wir ihn heute kennen. Weil wie schlafen wir? Wir erinnern können wir uns so in der Regel an den Aufwachtraum vielleicht ein bisschen. Und wenn wir nicht uns bewusst konzentrieren, ist der auch gleich wieder weg. Und dann wissen wir, ich habe was geträumt, aber was weiß denn weg ist. Und dann ist schon der Gedanke, was muss ich heute tun und Kaffee machen, Frühstück machen und so weiter. Und dann ist er schon weg. Außer es ist ein sehr intensiver Traum, dann bleibt er hängen.
Aber den Einschlaf? Zeitpunkt habe ich noch nie erlebt.
Ja, das ist überhaupt ganz, ganz schwierig. Aber damals war das gang und gäbe, dass man praktisch fast die ganze Nacht durchgeträumt hat. Das heißt, es gab diese Finsternis in der Nacht eigentlich nicht. Sondern man ist immer lebte in den Bilderwogen. Was hat das aber fürs Bewusstsein für eine Folge? Es hat fürs Bewusstsein die Folge, dass man sich als Ich, als eigenständige Persönlichkeit noch nicht so findet. Sondern man schwimmt immer in der Bilderwelt. Ich bin die Bilderwelt bin ich. Das ist so, man trennt sich nicht davon. Wir haben unter anderem unser Ich-Bewusstsein auch dem zu verdanken, dass Gott in der Nacht so finster ist. Dass der stockfinster ist. Das ist ganz wichtig für uns, dass da mal Unterbrechung dieser Bilderflut da ist. Ja, auch die Abstraktion, die wir heute erleben, ist ganz wichtig, dass wir eben nicht ertrinken in dieser Fülle des Bewusstseins und dadurch immer die Möglichkeit finden, zu allem, was wir sehen, zu sagen, ich sehe es. Der Inder hätte es damals nicht gesagt, ich sehe das, sondern es ist. Und ich bin Teil des Ganzen. Daher hat er auch immer gefühlt diese Einheit mit dem ganzen Kosmos, mit der er sich verbunden fühlt. Die Einheit natürlich mit den anderen Menschen auch in einer gewissen Weise, die von Haus aus gegeben ist, mit der Familie vor allem, wo man durchs Blut verbunden ist.
Gibt es nicht heute auch schon diese Inder, diese praktisch noch im Urbild?
Naja. Es ist halt so, es
die Yogis,
ja. Also später, wenn man jetzt verfolgt die Entwicklung gerade im indischen Bereich, jetzt sind immer mehr diese Traumbilder verschwunden. Sie sind eben auch immer mehr in ein Bewusstsein gerückt, wo es langsam in der Nacht zwischendurch dunkler wurde, wo es vor allem bei Tag diese Traumwelt sich immer mehr verdunkelt hat, wo also dann bei Tag man wirklich dann fast nur mehr das äußere Bewusstsein hatte. Gerade in der Nacht lebte man noch mit den Göttern, aber auch da gab es bereits Verfinsterung, finstere Phasen. Und jetzt gab es aber Menschen, die entwickelt haben Methoden, eine Art geistigen Schulungsweg, eben zum Beispiel den Yoga-Schulungsweg, um das wiederzubeleben, um zu dem zurückzukommen. Und Religio, eine der Bedeutungen, ist ja auch Zurückbindung an einen Bewusstseinszustand, wie er früher einmal war, wo man das Geistige noch erlebt hat, wo man sozusagen noch nicht aus dem Paradies ausgetrieben wurde. Das ist das Bild, was wir in der Bibel drinnen haben. Das ist auch nichts anderes. Weil da lebten auch, also Adam und Eva, wenn man es so will, eben in einem noch Zustand, wo sie diese rein geistige Welt erlebt haben und noch nicht die äußere. Dann sind sie halt durch den Sündenfall rausgeschmissen worden und dann hat sich das Bewusstsein geändert. Dann ist das Bewusstsein nur mehr da für die vergänglichen äußeren Dinge, für das Sterbliche, für das das, was nicht Bestand hat, was eigentlich aber im Sinne der Inder gesprochen die Illusion ist, aber was uns gerade dadurch die Möglichkeit gibt, zum Ich-Bewusstsein zu kommen. Ich bin was anderes als der Rest der Welt. Das ist was ganz Wichtiges. Das hatten die Inder nicht, ist selbst heute teilweise noch schwierig. Schwieriger noch dort, also einen klaren Ich-Begriff zu bekommen. Wenn wir noch dazu kommen, also dass das ganz wesentliche Konsequenzen hat. Am stärksten sind wir im Westen, in Europa zunächst einmal in diese Verfinsterung hineingegangen, mit einem ganz großen Schub, also zum Beginn der Neuzeit. Fängt an schon so im Spätmittelalter, Scholastik oder so, da gibt es noch in der Kirchenlehre, da gibt es noch so beide Seiten. Es gibt die eine Scholastik, die noch von den sogenannten Universalien sprechen, das heißt, das sind die Ideen, die Allgemeinbegriffe, von denen sie sagen, die erlebe ich aber noch als Realität. Da sage ich noch, das ist die eigentliche Realität. Das heißt, sie erleben es im Denken, aber sie erleben es als etwas Reales, nicht als ich habe mir jetzt irgendein Gedankenbild gemacht. Sie konnten das unterscheiden. Also gerade bei Thomas von Aquin ist das ganz deutlich, dass er das sehr deutlich unterscheiden kann, was ist mein Eigendenken und was ist Gedankenwahrnehmung. Das ist noch ganz deutlich. Und daher sagt er deutlich noch, ich kann mit meinem gedanklichen Bewusstsein zumindest an die Grundwahrheiten der christlichen Religion herankommen. Also, dass es ein Göttliches gibt, kann ich selber noch erleben. Da muss ich nicht sagen, ich glaube es halt, weil es in der Bibel steht, sondern ich kann es noch erleben. Die weiteren Wahrheiten müssen mir dann durch die Offenbarung überliefert werden. Weil ich weiß, das haben Menschen noch empfangen, die diese Fähigkeit noch hatten. Und durch die apostolische Tradition ist gesichert, dass das in unverfälschter Form an uns weitergekommen ist. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ist ein anderes Kapitel, aber von dem waren wir jedenfalls überzeugt. Aber er war einer der Letzten, der noch überzeugt davon war, das erleben zu können, die geistige Realität. Aber schon sehr dürr, weil es ist eigentlich ein bildloser Gedanke trotzdem. Aber einer mit so großer Intensität erlebt, dass er der sicheren Überzeugung war, dass das da ist. Weil das hat nämlich Glaube bedeutet zur damaligen Zeit, das Glaubenserlebnis. Wenn man heute von Glauben spricht, wenn die meisten heutigen Menschen sagen, ja, ich glaube es, weil nichts Genaues weiß man nicht, aber ich vertraue halt, dass das richtig gesehen ist, ich glaube es, aber ich kann es nicht wissen. Damals war Glaube und Wissen in dem Sinn nicht getrennt, sondern Glaube hieß, ich habe die feste Überzeugung, dass es so ist. So wie wir heute die feste Überzeugung haben, die Materialisten, es gibt nur den Stoff. Das ist auch ein fester Glaube in Wahrheit. Also sagt es nicht, die heutige Welt ist ungläubig, sie ist halt nur in sehr eigenartiger Weise gläubig. Sie glaubt halt nur an den Gott Materie. Aber das ist das heutige Erlebnis, das bei einer Vielzahl zumindest der westlichen Menschen ganz intensiv geworden ist. Und die sich gar nicht mehr vorstellen können, es ist was anderes. Und sagen, ja, redet man nicht vom Geistigen, was soll das sein? Hirngespinst im Grunde. Also damals war es ganz umgekehrt. Und eben bei den Indern noch mehr umgekehrt. Also da war dieses aber viel reichere, bildhafte Erleben. Aber es ist trotzdem mit der Zeit verdämmert und jetzt hat man Methoden wie zum Beispiel Yoga entwickelt, um diese Kräfte wieder zu wecken, um den Anschluss, um die Rückbindung an dieses ehemalige geistige Erlebnis wieder zu finden. Und das hat lange Zeit gut funktioniert. Ging vor allem Hand in Hand eben mit körperlichen Übungen auch, mit Atemübungen und mit Konzentrationsübungen aber auch. Aber was sehr typisch ist, also gerade für diese indischen Praktiken, dass also immer auch die Körperhaltung, was man mit dem Körper tut, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also einfach aus der damaligen Situation heraus eine gewisse Notwendigkeit, weil man ist damals gerade in die Zeit hineingetreten, wo, wie soll man sagen, dieses Bewusstseinserlebnis sich immer mehr an den Körper gebunden hat. Je weiter ich zurückgehe, desto freier ist es davon. Es herrscht eigentlich viel mehr über das Körperliche, als es umgekehrt vom Körperlichen beherrscht wird. Also das heißt, weil wenn ich in die Sinne gehe, namentlich in die Sinnestätigkeit hineingehe, da bin ich ganz stark ans Körperliche gebunden. Wenn da was defekt ist, sehe ich es nicht. Und wenn die Nerven beschädigt sind oder das Auge beschädigt ist, dann kann ich tun, was ich will. Die sinnliche Welt, da kann ich noch so meditieren, werde ich ohne gesunde Sinne nicht sehen. Und es hat aber auch eine andere Seite, das, was durch die Sinnesorgane aufgenommen wird, muss auch seelisch ergriffen werden. Das ist die andere Seite, daher gibt es, ich habe das auch oft geschildert, die sogenannte seelische Blindheit. Es gibt Krankheiten, Krankheitsfälle, meistens durch einen Schockzustand ausgelöst, wo Menschen erblinden, ohne dass irgendetwas geringste körperliche Gebrechen vorliegt. Sondern die Seele ist aus irgendeinem Grund so schockiert, dass sie sich weigert zu sehen. Sie will die Welt nicht mehr sehen. Und das ist unheimlich schwer zu behandeln. Medikamentös kann man gar nichts machen, weil körperlich liegt kein Defekt vor. Psychoanalyse oder irgend sowas ist aber dann meistens sehr langwierig und in vielen Fällen erfolglos. Die Seele weigert sich zu sehen.
Sie sind echt blind.
Sie sind echt blind, stockblind. Das sind seltene Fälle. Es gibt noch kuriosere Fälle einer Teilblindheit. Weiß ich nicht, ein Kind ist im Kleinkindalter gebissen worden von einem Hund und sieht keine Hunde. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ein Mensch, der durch die Welt geht, der keine Hunde sieht. Jetzt kommt einer mit 5 Hunden an der Leine. Er sieht alles, nur die Hunde nicht. Er weicht ihnen trotzdem aus, weil instinktiv weicht man aus. Weil das Unterbewusstsein sieht sehr wohl. Aber das Bewusstsein weigert sich, es aufzunehmen. Weigert sich, einen Hund in die Schnauze zu schauen oder so. Weil das zu schmerzhaftes Erlebnis ist. Und wenn man nachher fragt, wie haben denn die Hunde gefallen? Welche Hunde? Wo waren keine? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, nur, was man sich noch schwerer vorstellen kann, uns geht es tagtäglich so. Mit 100.000 Dingen, die wir nicht sehen, obwohl sie vor unserer Nase liegen. Das, und es gibt daher schon im Sinnlichen so unheimlich viel zu erleben. Also auch da kann man schulen. Das ist im Übrigen heute eine ganz wichtige Aufgabe. Im sinnlichen Bewusstsein auch wach zu werden und Dinge zu sehen, Dinge seelisch zu ergreifen und dadurch erst wirklich zu sehen, die wir heute völlig übersehen. Also, während aber die Kulturerziehung eher im Moment ins Gegenteil läuft, eben durch die starke Abstraktion eher immer weniger zu sehen und nur schnell das Wesentliche rauszunehmen, und wesentlich heißt, was noch in vorgefasste Gedankenschablonen hineinpasst. Also das ist das Erfolgsmodell der Technik und Naturwissenschaft. Was in die Schablone passt, wird rausgenommen, das filtere ich heraus und aus dem baue ich sehr schnell irgendeinen funktionierenden Apparat oder sowas. Der ganze Rest fliegt raus, das sind 99%.
Aber ist das nicht auch durch die Überflutung der Information, so wie Sie früher gesagt haben, wenn man das Blinken der Werbung,
natürlich, natürlich,
das Lärm des Verkehrs, das gibt es bei bewusst raus.
Natürlich, ja. Natürlich, natürlich. Nur heute gilt es, das Bewusstsein wieder auszuweiten, dabei aber nicht zu verlieren die, wie soll ich sagen, Schärfe des Bewusstseins, die wir gewonnen haben. Aber es langsam auszudehnen und natürlich sinnvollerweise sich jetzt nicht besonders zu beschäftigen mit den 100.000 Eindrücken, die in der Großstadt auf uns einwirken, weil da komme ich sicher nicht an irgendwas Geistiges oder so heran. Das heißt an etwas, was die Welt wirklich von innen heraus bewegt, wenn man so will. Sondern das sind sehr, sehr periphere Erscheinungen und eher sehr unharmonische Erscheinungen. Also wenn ich das, was wirklich im Kern die Welt bewegt, dann muss ich mehr mit Naturdingen oder solchen Dingen beschäftigen oder beschäftigen mit den Menschen zum Beispiel. Da steckt sehr viel drin, weil ein Mensch ist also ein ganz, ganz, ganz ergiebiges Na, Objekt darf ich gar nicht sagen. Das wäre ganz falsch gedacht. Sondern ein Wesen, ein geistiges Wesen. Ich meine, der Mensch ist das geistige Wesen, dem ich als Ersten begegnen kann, einmal hier auf Erden. Und die Kunst besteht eigentlich darin, heute im anderen Menschen das Geistige zu sehen und dadurch überhaupt den Zugang zum Geistigen zu finden. Das ist ja im Grunde auch die große Botschaft des Christentums irgendwo, dass da das Göttliche nicht so irgendwo in der Traumwelt schwebt, sondern Gott ist Mensch geworden, Christus ist Mensch geworden, das Göttliche hat sich in einem Menschen verkörpert. Das ist eigentlich der zentrale Unterschied zu allen anderen Religionen. Also, wenn man es mit einem Wort sagen will, das ist der Grundunterschied. Das gibt's in der Form nirgends. Es gibt vielleicht sogenannte Inkorporationen, wo eine Gottheit durch einen Menschen einmal kurzzeitig wirkt, aber das ist niemals eine volle Menschwerdung auf Erden. Also, und in der Folge ist das die Aufforderung, sieh in jedem Menschen das Göttliche drinnen. Christus ist uns eigentlich vorangegangen, darin in jedem Menschen das Göttliche zu sehen. Dort ist heute das Königstor zum Geistigen, im anderen Menschen es zu sehen. Das heißt, letztlich im sozialen Zusammenhang, wie man miteinander umgeht, wie man den anderen Menschen wahrnimmt, ist heute auch nicht so wirklich gang und gäbe. Also,
aber die Quintessenz ist es im Grunde genommen erst mit Liebe auf jeden zugegangen.
Ja, ja.
Im Versuch, das Göttliche in jedem zu finden. Aber in diesem Streben ist aber selbst gescheitert dann.
Wer?
Jesus.
Also, ja.
Naja, ich meine, das ist die Frage, ob es natürlich,
wenn man bewusst gescheitert mit dem Ziel, etwas zu erreichen.
Genau, so würde ich es auch sehen, ja, eben, also. Und es ist ein Impuls in die Welt gekommen. Ich meine, weil ab dem Zeitalter des Erdenlebens Christi, also auf Zeitenwende ungefähr, geht es immer stärker. Zumindest in den Gebieten, wo das Christentum sich verbreitet hat, immer stärker in das Bewusstsein für die Individualität des einzelnen Menschen. Nicht mehr nur so ein Göttliches, das in 100.000 Gestalten herumschwirrt, sondern das ist deutlich, dass also in Europa namentlich dieses Ich-Bewusstsein immer stärker aufgekommen ist, also kulminierend dann auch in der Philosophie oder so, wenn man nimmt die großen Ich-Philosophen zum Beispiel, also idealistische Philosophie, wo das ganz stark ist. Danach ist dann ein großer Bruch, also das geht so bis in die Goethezeit hinein, dann ist ein großer Bruch einmal, wo es ganz ins Materialistische geht. Das ist aber nur die Schattenseite davon, die notwendige vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch wieder. Die zwei Dinge kehren zusammen, weil auch wir uns als Ich-Wesen ganz stark an der Außenwelt zunächst einmal bewusst werden. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn man in dieser Bilderwelt lebt, wo womöglich die Tag und Nacht da ist, die sind nur ein bisschen verwandelt, bei Tag ist es ein bisschen anders und bei Nacht bin ich halt mehr bei den Göttern, bei Tag bin ich schon ein bisschen mehr bei der äußeren Welt, aber da schwimme ich immer als Teil des Ganzen herum, das ist wunderschön und spannend und sehr viel Geistiges drinnen, aber ich komme eigentlich noch gar nicht wirklich vor darin. Daher ist ein zentraler Bestandteil dieser altindischen Lehre oder der indischen Religion überhaupt bis heute ist ja doch Reinkarnation. Der Mensch kommt öfter auf die Erde. Nur, was der Inder versteht unter Reinkarnation, ist etwas anderes, als etwas Steiner darunter versteht. Oder als der Reinkarnationsbegriff, der in Europa begonnen hat, sich zu entwickeln. Steiner war ja nicht der Erste, der davon spricht. Also es gibt einige Vorläufer, der berühmteste, der prägnanteste ist der Lessing, der Der Gotthold Ephraim Lessing, ein ganz klassischer Aufklärer im Übrigen, also ein Mensch, der so ganz wirklich mit beiden Füßen auf der Welt steht, der sogar sagt, also ich bin ein so klar bewusster, nüchterner Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben geträumt, ich weiß von keinem einzigen Traum. Ja, hat der Lessing von sich gesagt. Also da ist das ganz weg eigentlich, was die Inder hatten. Jedenfalls aus seinem Bewusstsein. Er träumt natürlich trotzdem nur unbewusst. Das kommt ihm nicht zum Bewusstsein. Wir träumen nämlich in Wahrheit auch ununterbrochen. Es gibt Phasen, wo uns das stärker bewusst wird. In der Nacht sind das die sogenannten REM-Phasen, wo dann die Augen so schnell zucken. Da kommt es mehr an die Oberfläche des Bewusstseins. Aber in Wahrheit träumen auch wir Tag und Nacht. Wenn man ein bisschen Selbstbeobachtung macht in einem ruhigen Moment, kann man das bemerken, wie unter dem Tagesbewusstsein ununterbrochen eine Bilderwelt wellt und vor sich hingeht. Bei Tag kommt es mehr in Form der Gefühle dann herauf, halt in bildloser Form, aber dann passt uns was nicht oder was anderes begeistert uns. Wenn ich mehr ins bildhafte Erleben eingehe, wird da eine gewaltige Bilderwelt daraus. Also Träumen und Gefühlswelt hängt sehr eng zusammen. Fantasie ist dann so eine Zwischenstufe, wenn es wirkliche Fantasie ist, ist sie nämlich etwas, was eigentlich nur schaut, diese Bilder, die da fluten und sie zur Kenntnis nimmt. Wenn man heute Fantasie sagt, ist das meistens schon was mit dem Verstand konstruiertes. Ich mache halt irgendwas, was so noch nicht da war, ich patze dort was hin, patze da was hin. Nein, ich will nicht schimpfen über irgendwas, aber da steckt kein wirkliches Erleben dahinter, sondern ich probiere halt nach dem Zufallsprinzip, im Grunde. Ja, hat keine Struktur, hat keine Ganzheit dadurch, weil in den alten Bildern zumindest, oder selbst wenn wir heute die Bilder erleben würden konkret, dann ist da was Ganzheitliches drin, das heißt, es stimmt alles zusammen und bildet ein Ganzes. Es ist nicht ein Trümmerfeld von Einzelheiten, die irgendwie zusammengepickt sind und nichts miteinander zu tun haben, sondern ein Prinzip, ein Geist weht durch das Ganze durch. Dann ist es wirkliche Fantasie zum Beispiel. Also das ist ein Produkt, ein Spätprodukt, das übergeblieben ist von diesem alten Bilderbewusstsein der Inder. Und noch viel stärker war das, also je weiter ich zurückkomme, noch viel stärker. Da erlebe ich diese ganzen geistigen Kräfte in Wahrheit. In Wahrheit hat dort der Taoismus seinen Ursprung. Also das Indische, das ist also ganz reich, dieses Leben in dieser Bilderwelt und nicht nur ein Leben drinnen, sondern eigentlich mit ihr arbeiten können auch. Das ging so weit, dass die Menschen das Wachstum der Pflanzen beeinflussen konnten. Nicht dadurch, wie oft sie es gegossen haben oder was, das haben sie nicht gemacht, das haben sie der Natur überlassen, sondern wie ich mich seelisch mit ihnen in Beziehung setze, hat das Einfluss auf die Natur draußen. Segenhaft oder wenn ich bereits Impulse hineinkommen lasse, die mehr ins Egoistische gehen, dann besteht die Gefahr, dass ich die Naturordnung auch störe. Einfach durch meine Seelenhaltung störe.
Aber der Taoismus ist ja mehr der Universismus. Das heißt,
ja.
Von den Chinesen.
Genau. Dort ist es dann also halt im Chinesischen dann später in sehr abstrakter Form festgehalten worden, auch wieder sehr spät, also der Lao Tzu war so 6. Jahrhundert vor Christus, das ist also Jahrtausende nach dem Ursprung dessen. Aber was sie erlebt haben, war eigentlich so das ganze Lebenspanorama der Welt, könnte man sagen. Also das sind jetzt gar nicht die höchsten geistigen Kräfte, aber wirklich das, was konkret die ganze Natur durchflutet, von dem man aber das Bewusstsein hatte, es ist kosmischen Ursprungs, es kommt aus dem Himmel. Man hat gar nicht einmal von einzelnen Gottheiten gesprochen. Das wäre schon viel zu konkret gewesen, sondern man hat die Kräfte wahrgenommen, die in allen wirken. Diese Einheit hat man ganz stark empfunden. Der Herr ist eigentlich, steckt hinter dem Taoismus oder hinter den Wurzeln des Taoismus eigentlich ein ganz radikaler Monotheismus. Das ist alles göttlich und es ist alles eins. Und Und also man darf nicht glauben, der Monotheismus wäre Erfindung der abrahamitischen Religionen oder so. Die haben dann sehr darauf gepocht, aber das ist so meistens das Dogma, hört man meistens so, dass da das aufgekommen ist und vorher war Polytheismus, viel Götterei und das ganze Gewurl. Das ist aber eigentlich eine Zwischenphase. Davor kommt etwas, wo die große Einheit der Welt erlebt wurde. Und das kann man das Göttliche nennen. Das findet man, und das hat auch dieselben Wurzeln, zum Beispiel bei den Schamanen noch. Im Schamanismus, im Tengrismus, wie man es heute nennt. Weil es den großen Himmelsgott Tengri gibt, nur der war kein persönlicher Gott, sondern eigentlich die göttliche Kraft. Die himmlische göttliche Kraft, die über allem steht. Und es gibt dann nur noch die Erdenwelt, die Erdenmutter, die entgegen ist, und wenn die zwei gut zusammenarbeiten, dann passt es. Und wir als Menschen haben die Aufgabe, da das Bindeglied sozusagen zu machen und diese Ordnung nicht zu stören. Aber das hat man als ein Gesamtpanorama empfunden. Dieser Impuls steckt drinnen, also bis in die Mongolenstürme hinein, ich meine so Attila und diese ganzen Geschichten, da steckt eigentlich ein totaler Monotheismus dahinter, ganz stark, und daher hatten die Leute dann aber, als sie aufs Christentum gestoßen waren, einen gewissen Respekt auch davor, weil sie dort auch einen Monotheismus gefunden haben und das als etwas Starkes empfunden haben.
Durch zwei verschiedene Dinge diese einheitliche göttliche Kraft. Die ist etwas anderes als Monotheismus im eigentlichen Sinn.
Natürlich, ja.
Pantheismus.
Ja, ja. Ja, natürlich, natürlich. Wobei sie schon auch also das gesehen haben, was über das Pantheistische hinausgeht. Aber es ist klar, dass also eines ganz stark auch fehlt, dieses, was im Christentum drinnen ist, die Trinität, das persönlich Göttliche auch, was letztlich den Weg ebnet zur Inkarnation des Christus, das heißt also zum Erdenleben des Christus, und dafür wäre kein Verständnis, also gerade dort schon überhaupt nicht, weil das ist eher also ein Weggehen in eine Einheitswelt, in ein Verschmelzen mit dieser Einheitswelt. Also das sind absolute Polaritäten irgendwo.
Darum gibt es ja östlich des Hindukuschs, der Religionen östlich des Hindukuschs, das ist ja der Hinduismus, der Buddhismus, Universismus, wenn man die großen Religionen anspricht, im Vergleich zum Christentum, im Vergleich zu den Israeliten, ja, oder Hebräern,
ja,
oder auch Mohammedanern, der große Unterschied, dass die östlich vom Hindukusch, so wie Sie erwähnt haben, die Ewigkeit, das ist schon alles gewesen, diese Urkraft der
Kosmos,
und wir westlich vom Hindukusch, aber an einen gewissen Beginn der Welt glauben und an ein gewisses Ende. Und bei denen ist es unendlich.
Ja, ja, so ist es. Also es gibt dort Weltenzyklen.
Und deswegen ist die Bedeutung bei uns im Westen für die Daten eines Menschen wesentlich stärker ausgeprägt, ja, als bei denen dort.
Ja, ja, absolut. Es gibt daher eigentlich dort in nichts, was, also zumindest in der Anfangsphase, nichts, was vergleichbar ist mit unserem Geschichtsempfinden, mit unserem historischen Empfinden, weil der Zeitbegriff ist ein zyklischer. Das heißt, es passieren Dinge zyklisch im Grunde immer wieder in ähnlicher Art wieder. Es gibt zum Beispiel auch nicht den Entwicklungsgedanken in unserer Form. Also der entsteht eben wirklich erst dadurch, dass wir uns so punktuell auf Erden als Ich fassen, oder religiös ausgedrückt, dass ein ganz punktuelles Ereignis ist, die Geburt des Christus, die Inkarnation des Christus auf Erden, als eine einzigartige Wegmarke sozusagen. Und an der misst sich die ganze Entwicklung. Und sowas wäre im altindischen Denken überhaupt nicht möglich. Das ist Zyklus über Zyklus. Und sie haben in riesigen Zyklen gedacht. Also in Milliarden Jahren, das war für die überhaupt kein Problem. Also für die Inder sind die Riesenzahlen, das lieben sie. Das lieben sie. Und nur irgendwo dahinter steckt überhaupt das, was gar nicht mehr fassbar ist, das Nichts, die Leere. dort sind wir überhaupt erst beim Eigentlichen, sozusagen beim Schöpfungsursprung irgendwo, und wo der Mensch auch wieder hin soll. Das ist zwar beim Hinduismus nicht so sehr noch das Thema, aber ganz stark beim Buddhismus dann. Der Buddhismus entsteht ja viel später. Also Buddha so 5. Jahrhundert vor Christus etwa, das ist dieselbe Zeit, wo Griechenland die Philosophie entsteht, wo in Indien auch die philosophischen Systeme entstehen. Also das heißt, wo das Denken eine gewisse Rolle spielt, das Verstandesdenken in gewisser Weise, wenn es auch viel spiritueller ist als heute, aber es ist Verstandesdenken, beginnendes, wo aber auch beginnt viel stärker gerade dadurch das Ich-Bewusstsein auch dort sich anzukündigen, aber als etwas störendes empfunden wird. Und im Grunde, und Gott Buddha sagt also, er spricht von den 4 edlen Wahrheiten. Was sind die 4 edlen Wahrheiten? Nämlich, vorher noch zu sagen, bei den alten Indern, das persönliche Leid und Freude hat man empfunden als etwas, was zum Ganzen gehört, und das nimmt man hin. Das ist so, wie es kommt, und es geht, wie es kommt, wie es im Lauf der göttlich-geistigen Welt halt ist, und es war vor allem gar kein Problem zu sterben oder was, dann gehen diese Welt ein, ist eh wunderbar, und man kommt wieder, und das hat seine Ordnung, ob ich wieder geboren werde, in welcher Kaste ich geboren werde, da gab es kein Aufstand, naja, ich bin halt in der untersten Kaste, na, ich möchte aber auch bitte in die oberste kommen.
Aber das ist bei jedem persönlich daran gelegen, wie er sich auf Erden
bewährt
hat, dass er von einer niedrigen Kaste in eine höhere
wiedergeboren wird, richtig. Ja. Das hat man ganz selbstverständlich empfunden.
Und dieses Kastendenken gibt es allerdings beim Buddhismus nicht.
Gibt es beim Buddhismus nicht mehr, ne? Ganz richtig.
Und der Buddhismus kommt ja aus dem Hinduismus zu einem gewissen Grad, wobei hier gibt es kein Kastendenken gibt in dem
Genau.
Keine Brahmanen gibt, so wie...
Genau. Naja, der Buddhismus ist sozusagen die Antwort, in gewisser Weise mit dem erwachenden Ich-Bewusstsein fertig zu werden, von dem aber jetzt empfunden wird, es ist die Ursache aller Leiden. Wenn ich immer nur denke, ich, dann wenn ich dann getrennt bin von dem, was ich gern habe, dann ist das leidhaft. Wenn Schmerzliches mir zugefügt wird, ist das leidhaft, weil ich das so empfinde. Wenn ich mit voll Vertrauen hingebe in die ganze Welt, dann ist das eigentlich egal, dann empfinde ich das nicht so. Und so haben es auch die Menschen ursprünglich empfunden. Sie haben Schmerzen nicht so empfunden wie wir, sie haben es anders empfunden. Das kann man sich auch heute schwer vorstellen. Wir sofort, wenn es irgendwo was zwickt oder wehtut, dann ist das schon die große Katastrophe, und wir haben nur mehr Bewusstsein für uns selbst und sind eigentlich eingeengt. Denn weil jeder Kranke weiß das, dann hat das einmal hauptsächlich mit sich zu tun, und der Rest der Welt interessiert ihn nicht sehr. Da ist er ganz auf sich geworfen. Und das war die große Lehre des Buddha, dass er das empfunden hat. Also die Legende erzählt ja, er ist aufgewachsen als Königssohn, praktisch als Prinz, war umgeben, weil er 100.000 Tänzerinnen hat er gehabt und alle sinnlichen Freuden, und er durfte nicht aus dem Palast raus, also die Eltern haben ihn davor behütet, hinauszugehen, und so, dass er nur Schönes, Gutes erleben konnte, Freudvolles, Lustvolles erleben konnte. Und irgendwie ist er dann doch einmal vor das Türl gegangen, und dann sieht er halt also einen Kranken, einen Bettler dort, und sieht also das Leid in der Welt. Und ab dem Zeitpunkt war es aus, hat ihn der ganze Palast nicht mehr interessiert. Er ist in die Welt hinausgegangen, weil er so Mitleid gehabt hat mit diesen Menschen. Ganz neues Motiv, Mitleid. Eigentlich der einzelne Mensch hat Mitleid mit dem anderen, mit dem Rest draußen. Vorher war das ein selbstverständliches Gemeinschaftsempfinden, aber nicht ich leide mit, weil da müsste ich schon den Ich-Begriff im Grunde irgendwo haben. Also äh, geht also in die Welt hinaus, trifft eben verschiedenste Lehrer auch und Asketen, sagt aber, das ist auch nicht der Welt, weil die sagen, ja gut, also man überwindet das Leiden, wenn man sich von der Welt zurückzieht. Also dann wäre ich Asket und gehe so einen ganz strengen asketischen Weg, dann binde ich mich nicht an die Welt und dann tut mir die Welt sozusagen auch kein Leid oder ich empfinde es zumindest nicht mehr. Das war ihm zu extrem, der Weg.
Wie kommt das irgendwie vor, wenn ich deine Parallele ziehe? Ja. Mit dem Platon, mit der Scheinwelt, wo er als Prinz, ja, als Königssohn, ja, sozusagen in der Scheinwelt,
genau,
sozusagen in einem Refugium war, ja, gut behütet und so weiter. Und dann, wenn man von Platon, von der Scheinwelt das Leintuch wegnimmt und die Realität dann sieht, so hat er die Realität dann gesehen, wie er dann das Schloss oder
richtig,
sein Revier verlassen,
richtig,
hat und dann die Leiden,
richtig,
seiner Landsleute,
richtig, gesehen hat. Richtig.
Das hat ihn sehr betroffen.
Es hat ihn sehr betroffen gemacht, ja. Also die Quintessenz davon war dann, also alles Dasein ist Leiden. Das ist die, also alles irdische Dasein, um es genauer zu nehmen, ist Leiden.
Buddhismus, ne?
Das ist im Buddhismus, ja. Das ist im Hinduismus so in der Form noch nicht drinnen. Das hängt also eben zusammen, dass der einzelne Mensch jetzt sich selber stärker spürt und dann spürt, da gehört aber auch Leiden dazu. Weil das ist nämlich die Kehrseite der Medaille, dass wir ich-bewusste Menschen werden, dass wir uns dauernd stoßen an der Welt und das tut weh. Und dass wir das bemerken. Früher in dem Traumbewusstsein, ja, dann dämmer ich halt hinüber, sterbe ich halt und bin so drüben in der Welt. Ist nicht so ein Problem. Jetzt wird das ein Problem. Und also die große erste Wahrheit ist, alles Dasein ist leidhaft. So, die zweite große Wahrheit, was ist die Ursache des Leidens? Die Ursache des Leidens ist, dass ich mich mit Begierde an die äußere Welt klammere und die schönen Dinge, die da sind, dass ich den Durst nach Dasein habe. Das ist das, was mich zu den Leiden hintreibt. Und das heißt, dritte Wahrheit, was muss ich tun? Ich muss den Durst, den Drang, die Begierde nach der äußeren Welt überwinden. Mhm. Und der vierte Schritt ist, er zeigt den Weg, wie das funktioniert. Der besteht im Wesentlichen aus dem sogenannten achtgliedrigen Pfad. Das ist also ein Meditationsweg, durch den man lernt, also den Illusionscharakter der äußeren Welt also zu erkennen und das dann langsam auch zur Lebenspraxis werden zu lassen, münden dann bis in die Meditation hinein, in der ich mich dann irgendwann einmal ganz lösen kann. Vor allem, weil das Problem ist ja weitergehend, man könnte sagen, eigentlich ist es ja ganz einfach, als Hinduist, der ich damals ja noch bin, damals ist ja der Buddhismus erst entstanden, als Inder, der ich bin, weiß ich ja eh, es gibt die geistige Welt. Na, was müsste ich machen eigentlich? Muss ich mich nur umbringen und dann bin ich dort. Ne, funktioniert nicht, weil es gibt ja leider Reinkarnation. Jetzt kommt da immer mehr das Bewusstsein, leider Reinkarnation. Ich muss wieder hinunter in diese leidvolle Welt. Und erst recht, wenn ich mich selber umbringe, dann wird das sogar sehr ungünstig beeinflussen, meine nächste Inkarnation. Und wobei da die Inkarnation noch in verschiedensten Bereichen möglich ist, also nicht nur in menschlicher Form, aber
richtig, auch in Tiere und so.
Ja, wobei man dazu sagen muss, mit Tieren nicht gemeint ist, das ist ein großes Missverständnis vieler späterer Interpretationen, es ist nicht gemeint jetzt das Hunderl oder das Reh oder was, dass da der Mensch drinnen lebt, sondern er verkörpert sich eigentlich in dem Seelischen, das hinter der Tierwelt steckt. Das heißt, es ist keine Inkarnation in unserem Sinn, die wäre wirklich nur bei der menschlichen Inkarnation da, weil er kann sich genauso gut zum Beispiel inkarnieren in der Götterwelt. Und selbst das wird noch als ungünstig bezeichnet, weil auch die Götter dem Leid und dem Schicksal unterliegen und auch die noch nicht ganz glücklich sein können. Und noch schlimmer ist es, wenn ich im Bereich der bösen Götter geboren werde, die gibt es nämlich auch, es gibt also die, das ist auch schlecht, und dann unter den Menschen gibt es halt die Tiere und da gibt es noch irgendwelche Hungergeister, also das sind so seelisch nämlich sehr ausgedürfte Geister, das heißt, da da inkarniere ich mich in einem seelischen Bereich, der schon sehr eingeengt ist. Das ist also noch ganz schlimm und schließlich kann in der Hölle auch noch. Der Begriff der Hölle gibt es dort auch. Also im Hinduismus ist so nicht so wirklich von einer Hölle im eigentlichen Sinn die Rede. Es gibt zwar so Bereiche, die schlimmer sind und welche, die besser sind, gar keine Frage. Es gibt dort auch die bösen Geister, also da kämpfen die guten Devas gegen die schlechten Asuras, das ist ein großes Thema, aber jetzt gerade beim Buddhismus taucht also das Bewusstsein Hölle oder sowas, also das ist der ganz schlechte Bereich. Und dort inkarniert man sich, also das nennen sie auch Inkarnation. Also da gibt es ein breiteres Spektrum. Wir, wenn wir es im westlichen Sinne verstehen, meinen wirklich nur die irdisch-menschliche Inkarnation. Also
in Form der Auferstehung, ne?
Naja, da gibt es jetzt halt verschiedene Varianten. Also die christliche Variante ist auf jeden Fall die mit der Auferstehung. Die Frage ist, ob es ausschließt, dass bis zum Zeitpunkt der endgültigen Auferstehung am jüngsten Tage, wann immer das ist, wo auch die Toten wieder auferstehen. Ist die Frage, also ein Zwischending ist die Frage, ob es dazwischen auch irdische Inkarnationen noch gibt. Das Interessante ist, dass meines Wissens es im katholischen Glauben zumindest nicht dezidiert ausgeschlossen ist. Also theologisch gesehen.
Na schon. Schon. Und ich glaube auch von diesen alten Vorstellungen, also persönliche, individuelle,
ja,
Auferstehung, allgemeine Auferstehung, persönliches Gericht, allgemeines,
ja,
Gericht, dann dieser Zwischenzustand, dieses Schweben als Seele und so weiter. Ich glaube, von dem löst man sich schön langsam, also ich kann damit überhaupt wirklich nichts mehr anfangen,
ja,
sondern es schaut eher so aus, dass das hängt dann mit der Relativität der Zeit zusammen, dass also das Ende des Erdenlebens des einzelnen Menschen zusammenfällt mit dem Ende der gesamten Menschheit, die wir sie jetzt sehen und kennen, dass der Mensch im Augenblick des wirklichen Todes, also wirklich der Tod eingetreten ist, oder dann bei Gott ist. Zum Beispiel ist bei Christus am Kreuz. Ich meinen Geist. Der Körper war da. Aber er war in der Ewigkeit und so,
ja,
dürfen wir denken, dass er mit jedem einzelnen
Auge, ja, ja,
dazwischen dann nichts ist.
Das Zeitproblem.
Ja, ja. Naja, das Zeitproblem, weil es ist dann sozusagen gemeint als Eingehen in die Ewigkeit und das ist eben nicht mehr Zeitlichkeit, damit ist der jüngste Tag in dem Moment genauso da, wie das ist nicht jetzt in 100 oder 1000 oder Millionen Jahren, sondern in dem Moment, wo ich hinübergehe. Das ist ja richtig, dass sich das heute in der Theologie eigentlich immer mehr durchsetzt. Es gab ja in der Vergangenheit eben viel mit diesen Zwischenstufen und so weiter, wo man als Seele schwebt, wie das ist. Aber auf jeden Fall, also in den fernöstlichen Religionen, wenn man von der Reinkarnation spricht, ist es aber eben beim Buddhismus nicht das Ich, das durchgeht. Sondern es geht, also was dort die Sache ist, es geht eine Art seelischer Komplex durch, der bedingt ist durch die Taten des einen Erdenlebens, aber es fehlt sozusagen das Zentrum, das Ich, die Individualität fehlt eigentlich, sondern dieser Seelenkomplex erzeugt irgendwann später wieder eine irdische oder Inkarnation in einem dieser anderen Bereiche mit diesen Seeleneigenschaften, aber ein Ich ist im Grunde nicht dabei. Und nur, weil, also es ist eher fast wie ein Naturvorgang in einer gewissen Weise. Und gerade der Buddhismus behauptet eben, der Weg, sich aus dem Leiden zu erlösen, ist, dass das Ich eine bloße Illusion ist. Das Ich ist eigentlich nur sowas wie Ego, Das ist also ein Komplex von seelischen Eigenschaften, mit denen ich mich an die Erdenwelt oder von mir aus die Götterwelt, aber auch das ist eben nur ungünstig, klammere. Und wenn ich diese Illusion durchschaue, löst sich der Komplex auf. Dann gehe ich in das sogenannte Nirvana ein. Das heißt, in einen Ort, der keine Bestimmung mehr hat, der weder so noch so ist. Man könnte aus unserer Perspektive sagen, identisch mit dem Nichts. Ist aber ein Nichts, das andererseits zugleich auch die Schöpfungsquelle ist, aus der alles entstanden ist, in der aber auch alles wieder vergehen kann. Das heißt, da gibt es keine Beschreibbarkeit mehr. Und das höchste Ziel im Buddhismus ist, in dieses Nirvana einzugehen. Und für das sich kein Begriff mehr fassen lässt. Der Punkt ist, wenn ich wirklich aus dem Geistigen, aus dem Ich heraus tätig bin, da kommt jetzt was ganz Interessantes, wie man es nämlich im Westen teilweise aufgefasst hat. Wenn ich aus der Individualität tätig bin, das heißt schöpferisch tätig bin, erst dann bin ich wirklich aus dem Ich heraus tätig, wenn ich nicht einfach wo irgendwas übernehme nur, sondern wenn ein Impuls hereinkommt, der was völlig Neues ist. Woher kommt der? Wenn man will, aus dem Nichts, aus dem Nirvana, weil er es von nichts sich ableiten lässt. Ich meine, das Material, mit dem ich was tue, von mir aus Vorstellungen, die ich verwende, kommen von irgendwo, aber das, was das eigentlich Neue ist, kommt sozusagen aus dem Nichts, aus etwas, was also ganz jenseits des Fassbaren ist. Und das ist eigentlich identisch mit dem Begriff des Nirvana oder, wie es die Buddhisten gerne sagen, die Leere. Die Leere. Die absolute Leerheit. Und das Ziel des Buddhisten ist es immer, diese absolute Leerheit zu erzeugen. Und sie sagen, dann überwinde ich die Illusion des Ich. Wenn ich es aus westlicher Perspektive betrachte, sage ich, dann bin ich genau im Zentrum des Ich. Weil das Ich genau dort drinnen steckt. Und so hat es interessanterweise ein Mann auch geschildert, der den Buddhismus nach Deutschland gebracht hat. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts besonders stark, also wo dann so buddhistische Gesellschaft begründet wurde. Das war, vorher hat es ja nicht so große Rolle gespielt. Man kannte es schon, Schopenhauer hat sich intensiv damit beschäftigt.
Aber der Steiner auch.
Steiner auch natürlich, ja, ja. Das war eh so in der Zeit, also diese Gründung der buddhistischen Gesellschaft in Deutschland ging vornehmlich auf einen Herrn Georg Grimm zurück. Hat ein schönes Buch geschrieben, die Lehre des Buddha. Und da schreibt er genau das, was die östlichen Buddhisten mit dem Nirvana meinen, das ist genau das Ich. Ich meine, es war dann ein Riesenaufschrei von Indologen und so, er verfälscht die Lehre und das Ding. Aber er hat den Ich-Begriff wirklich verstanden in Wahrheit. Und was die Buddhisten in Wahrheit meinen, ist dieses Ego, das, was sich eben an die Welt klammert. Das Ich ist nicht das, das sich klammert an die Welt. Ganz im Gegenteil, ich meine, das bringt höchstens irgendwas Schöpferisches, sprich was Geistiges in die Welt hinein, bringt vor allem den Impuls der Liebe hinein in die Welt. Das heißt, sucht von sich aus die Verbindung auch mit dem Ganzen wieder, aber das klammert sich nicht an die Welt. Das ist also ein ganz anderer Impuls. Und so aufgefasst wäre der Buddhismus, weil manches von den seelischen Übungen oder so ist ja sehr gut, die drinnen sind. Also achtgliedriger Pfad ist was sehr Interessantes, das kann man nur empfehlen, man muss an gar nichts glauben, also im Sinne an diese oder jene Götter oder was, also das ist das Typische für den Buddhismus, auch im Unterschied zum Hinduismus, dass im klassischen Buddhismus keine Beschreibung von Götterwesenheiten oder so vorkommt, das interessiert nicht, sondern die zentrale Aufgabe ist, wie löse ich mich von der Bindung an diese Welt. Und wie das jetzt gemacht wird, unterscheidet sich aber dann oft. Also es gibt jetzt, und so war es ursprünglich, der persönliche Weg zur Erlösung. Das heißt, jeder muss für sich schauen, vielleicht unterstützt man sich gegenseitig, aber grundsätzlich ist es also ein ganz persönlicher Weg. Es geht um meine Erlösung, meine Loslösung von der Welt.
Aber auch auf der Erdenwelt, solange dass man lebt, durch die Meditation.
Oder? Ja, auch auf der Erde, ja. Aber der nächste Schritt war dann der, dass man durch seine Meditation oder so nicht nur für die eigene Erlösung sorgt, sondern für die Erlösung aller Mitgeschöpfe. Das ist beim Buddha schon veranlagt, aber war in der Praxis am Anfang noch nicht so sehr das Thema dann bei den buddhistischen Mönchen. Daher unterscheidet man heute den sogenannten Hinayana-Buddhismus. Hinayana heißt das kleine Fahrzeug. Ja, und Mahayana-Buddhismus, das große Fahrzeug. Das heißt, wobei man gleich dazu sagen muss, wie immer gibt es da auch so Rivalitäten. Und der Name Hinayana, kleines oder sogar hinfälliges Fahrzeug, kann man nämlich auch lesen daraus, ist von den Mahayana-Buddhisten, die Mehrheit bilden, geprägt worden. Muss man auch dazu sagen. Also es ist ja nicht so ganz wertneutraler Ding, wie es halt immer so vorkommt. Aber also es gibt halt auch genug Aufspaltungen. Und dann gibt es den tibetischen Buddhismus, da ist der Vajrayana-Buddhismus, das Diamantfahrzeug, die haben also überhaupt die Luxusausführung. Ja, da kommt im Übrigen wieder die ganze Götterwelt mit herein, da ist es ganz reich.
Beim Dalai Lama?
Ja, da im Hintergrund schon. Im Hintergrund im tibetischen Buddhismus steckt sehr viel drin. An der äußeren Oberfläche sind auch mehr nur die Meditationsübungen, wenn es in die Tiefe geht, ist da sehr, sehr viel. Und da sind alle möglichen übersinnlichen Buddhas, die es gibt, weil genau, es ist, genau. Da gibt es ja ganz
ein großes Pantheon.
Die haben ein riesiges Pantheon. Nein, hängt damit zusammen, erstens, dass nach Tibet auch etwas von dem Taoismus, von dem ursprünglichen, nämlich sehr stark hineingeflossen ist, dasselbe, was eben im Schamanismus drinnen ist, in diesen mongolischen Religionen, die Religion des Bön, die es immer noch gibt in Tibet, die sich damit verbunden hat, die sehr reich ist. Und im Übrigen dort auch ganz deutlich, also was mit der Reinkarnation gemeint ist, hat mit dem Durchgang des Ich nichts zu tun, sondern mit dem Durchgang von Seelenkräften. Zum Beispiel Dalai Lama, wenn ein Dalai Lama stirbt, dann geht man ja auf die Suche nach dem nächsten Dalai Lama, der eigentlich die Wiederverkörperung dessen ist, hat aber mit dem Ich überhaupt nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass etwas von diesen Seeleneigenschaften des vorhergehenden Dalai Lama in einem bestimmten Kind sich wiederfindet. Und das wird gesucht. Und das ist der nächste Dalai Lama. Und mit der Individualität hat das überhaupt nichts zu tun. Das gibt es tatsächlich. Also das besonders bei Menschen, die sehr, sehr konzentrierte geistige Übungen machen, bleiben diese Seelenkräfte in gewisser Weise viel stärker erhalten, zerflattern nicht sozusagen nach dem Tod einfach und lösen sie auf, sondern können sich wieder manifestieren.
Metaphernhaft gedacht ist es ungefähr so, wenn Sie eine Flamme einer Kerze, ja, die geht aus und Sie übergeben diese Flamme einer neuen Kerze.
Genau.
Ja,
ja, so in etwa, richtig. Richtig. Also es sind ähnliche Impulse, die da weitergehen. Und das findet sich also bei den Dalai Lamas oder auch bei besonders weit entwickelten Mönchen. Also das ist gerade im tibetischen Buddhismus gehört das immer wieder dazu, also dass man sozusagen die in diesem Sinne Reinkarnation sucht. Das ist gang und gäbe. Nachdem
der Dalai Lama hat auch gesagt, es gibt nichts mehr dann nachher. Keinen Dalai Lama.
Ja, ja. Naja, natürlich, das hängt eben damit zusammen, das ist das, was wir als Ich verstehen, das gibt es nicht mehr. Es sind Seeleneigenschaften, die weitergehen. Und das Ich, das sind eben zwei verschiedene Dinge. Das eine ist das Ego und das man kann auch sagen, die Persönlichkeit mit all ihren Eigenschaften, das geht weiter. Aber das Ich, was wir jetzt als Ich-Illusion eigentlich erleben und was sich jetzt Dalai Lama sowieso nennt, das löst sich auf. Das ist das Ziel des Buddhismus auf jeden Fall, dass sich das auflöst ins Nirvana. Aber dann ist es eben gerade eh dort, wo es hingehört. Und das ist die Frage, was mit dieser Schöpferkraft weiter passiert. Also wenn man es so nimmt, wie zum Beispiel Lessing die Reinkarnationslehre auffasst, dann würde dahinter stecken, dass gerade dieses Ich jetzt wieder kommt und was baut und sagt, jetzt geht es aber einen Schritt weiter, ich bin noch nicht weit genug gekommen, um für immer in die Ewigkeit einzugehen, sondern bitte, was habe ich in meinem letzten Leben alles weitergebracht? Ganz wenig. Ich brauche eigentlich noch viele Erdenleben, weil ich gewisse Dinge nur hier entwickeln kann. Und er meint also, die ganze Menschheitsentwicklung ist dadurch eigentlich erst verständlich dann macht das Ganze ja einen Sinn, dann müsste man ja sagen, was ja auch immer wieder ein theologisches Problem war, was ist mit den Menschen, die in vorchristlicher Zeit verstorben sind. Also wenn ich schaue, wie das zum Beispiel Dante noch schildert in seiner göttlichen Komödie, wenn wir uns gerade intensiv damit beschäftigen und die demnächst aufführen werden, er hat immer das große Problem, ja, was ist mit den Vorchristlichen? Und er jammert seine ganzen verehrten Dichter wie der Vergil, der Homer und so. Ja, leider, die waren vorchristlich geboren, haben ein Pech gehabt, die können nicht in den Himmel eingehen, weil sie haben den falschen Zeitpunkt verpasst.
Also, dass wir jetzt geboren sind, dass wir jetzt leben, vorher vor ungefähr 150 Jahren, haben wir große Angst gehabt vor der Hölle.
Ja, ja.
Die Hölle ist schon wieder sehr, sehr wach, weich geworden.
Ja, ja, ich meine, es ist heute das Problem und zwar
und warum ist sie weich geworden?
Ja,
warum?
Alle Menschen aller
Zeiten, ja, ja.
Aller Zeiten. Und es ist ja nicht so, dass Christus jetzt gekommen ist und hat also die erlöst, die neben ihm und mit ihm und nach ihm gewebt haben. Sein Werk ist ja rückwirkend.
Ja, ja, ja. Aber das wurde nicht immer so gesehen, sagen wir so, oder nicht von allen.
Es gibt eine fortschreitende Erkenntnis.
Ja, ja, natürlich.
Und die Hölle stellen wir uns natürlich heute nicht so vor, wie wir es früher gefürchtet haben. Wo sagt das Rato, die Hölle, das sind die anderen. Also die Hölle, die machen sich die Menschen.
Ja, ja, ja. Ja.
Und wer als Böser stirbt, ist ein Böser unter Bösen und ist die Hölle.
Ja, ja, richtig. Also ich glaube, das ist nämlich, und darum ist das Thema aber heute so wichtig, weil würde ich heute so sagen, die Hölle steckt in uns. Und ja, auch. Ja, und wir müssen uns dessen also ganz gewaltig bewusst sein. Und das ist gerade heute die Aufgabe der Ich-Kraft, mit dem fertig zu werden und da was zu tun, weil es liegt da in unserer Hand, wie weit wir damit fertig werden. Und mit welcher geistigen Stärkung wir auch das angehen, um diese Kräfte zu bewältigen. Weil man sieht immer mehr, wie diese Kräfte aufbrechen. Und dann besteht schon eine Gefahr, so wie es von mir in der Apokalypse geschildert wird, dass dann die Scheidung der Geister eben da ist, in die Guten und in die Bösen. Also wo dann einfach nur mehr der Höllenimpuls wirkt. Und eine andere, wahrscheinlich geringere Menge, die den guten Impulsen folgt.
Da gibt es eben im östlich des Hindukusch ja den Yin und den Yang auch, wo immer
das
Minus und Plus ja immer so ein im Gleichgewicht
sind. So ist es, so ist es. Sehr stark ist das ja, war das Thema, und damit komme ich endlich zu dem, wo wir das Zeichen heute drauf haben am Vortag, was eigentlich schon nicht mehr fernöstliche Religion ist, sondern schon mittlerer Osten ist, der Zoroastrismus und was damit zusammenhängt, also die Lehre des Zarathustra, wenn man so will, die aber auch einen älteren Ursprung hat, also eine Lehre von Licht und Finsternis, wo es von Haus aus zwei Prinzipien gibt, die die Welt bestimmen, eben ein gutes, ein lichtvolles Prinzip, das Ahura Mazda auch nennt, die mächtige Aura heißt es eigentlich, wenn man es genau nimmt, heißt Ahura Mazda ist die mächtige Sonnenaura, weil es war mit der Sonne sehr, sehr stark verbunden. Daher das Urbild für das Zeichen, was am Plakat drauf ist, ist auch die Flügelsonne, die geflügelte Sonne. Also Sonne mit Flügel, und dann steht da jetzt noch der Mensch drinnen. Weil der Mensch also dann auch der ist, der da das Zünglein an der Waage bildet zwischen diesen Kräften des Guten und des Bösen irgendwo. Und der andere, die bösen Kräfte, das ist der Angra-Mainyu, Ariman genannt, der finstere Geist, also der das geistige Licht verneint, vernichtet oder wie auch immer. Und da ist also dieses Dualitätsprinzip drinnen. Und eben der Mensch ist hineingestellt in diesen Kampf zwischen den beiden. Beide sind eigentlich ursprünglich Zwillinge, also wenn man dann noch ein bisschen zurückgeht, sind sie beide aus der unerschaffenen Zeit herausgetreten. Ceruana, Akarana, die auch kosmisch aufgefasst wurde, also hat man durchaus in Zusammenhang gebracht mit der Sternenwelt, mit dem Tierkreis oder beziehungsweise mit den geistigen Kräften, die dahinter stehen. Aber aus dem heraus ist diese Urpolarität entstanden. Also, und die kämpfen miteinander irgendwo. Und für die Menschen ist dann eben auch, und da entsteht auch dann schon sehr deutlich die Frage des göttlichen Gerichts irgendwo, der Mensch muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Und nach dem Tod kommt eben dieses göttliche Gericht, auf welcher Seite war er. Je nachdem kann er über eine breite Brücke eingehen in das Lichterreich des Ahura Mazda oder er stürzt in den finsteren Bereich. Aber dann wird die Brücke Messerkanten schmal und dann stürzt man ab in die Tiefe. Das ist die sogenannte Chinwat-Brücke. Und was auch interessant ist, es gibt dort, was es in dieser Form, also bei den wirklich fernöstlichen Religionen nicht gibt, es gibt den Auferstehungsgedanken. Es gibt also auch bereits einen Gedanken eines jüngsten Gerichtes, also eines Endgerichtes dann, und dann gibt es die Auferstehung, also auch des Leiblichen, in einer gewissen, aber trotzdem vergeistigten Form. Das spielt also im Hinduismus überhaupt keine Rolle, im Buddhismus auch nicht, also im Gegenteil, Finger weg davon. Also, und
seit wann gibt es den Zarathustra dann?
Naja, das ist auch eine gute Frage. Historisch ist er sehr schwer fassbar. Man nimmt an, um 6. Jahrhundert vor Christus, aber das ist auch wieder der Zeitpunkt, wo die Dinge niedergeschrieben wurden. Das ist wieder genau dieselbe Zeit, die wir schon hatten. Ich meine, das ist die Zeit, wo die griechische Philosophie entsteht, wo die indische Philosophie entsteht, wo das überall in Gedankensprache festgehalten wird. Der Ursprung ist auch viel weiter zurück. Also Steiner spricht von der sogenannten von urpersischen Zeit. Das ist so 5., 6. Jahrtausend. Also noch bevor die großen Kulturen entstehen, also die Hochkulturen. Das ist noch davor, nach der urindischen Zeit bereits, aber noch vor den wirklichen Hochkulturen. Das ist dann die ägyptische Zeit und so weiter.
Das Zeroastrische,
ja,
ist ja die Basis für den hebräischen Glauben auch.
Das ist hat sicher einen großen Einfluss gehabt. Also auch durch die sogenannte babylonische Gefangenschaft der Hebräer sind sie in den Einflussbereich, also auch des Zarathustrismus gekommen und haben von dort sicher wesentliche Impulse auch mitgenommen. Also da kommt was ganz Neues, vor allem weil für den Zarathustra oder für diese urpersische Lehre eigentlich schon ganz wichtig ist auch die Bewährung des Menschen im irdischen Dasein. Das ist eine ganz zentrale Rolle. Bei den Urindern spielt vielmehr immer die Frage, wie kann ich leben in dieser Bilderwelt? Die Außenwelt interessiert mich. Darum schafft man auch kaum Kultur, weil wozu soll das gut sein? Das ist uninteressant. Ich habe das alles, wenn ich in der Bilderwelt drinnen bin. Die Zoroastrismus hängt stark zusammen mit Umgestaltung des äußeren Irdischen. Da ist ein ganz starker Impuls. Daher immer die Auseinandersetzung mit den Kräften der Finsternis. Das ist eigentlich das materielle Reich. Mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und der Mensch lernt an dem, an der Bewährung hier. Also, und das bereitet natürlich auch vor Judentum, auch Christentum, dass man sagt, aber auch das Göttliche muss sich sozusagen herunterbequemen und da auf die Erde sich stellen. Dann ist es erst ganz da, wenn das immer nur da, wo es schwebt, das reicht nicht. Dann bleibe ich als Mensch auch nur so irgendeine Seele, die irgendwo schwebt. Ein Seelenwölkchen in einem größeren Seelen. Sturm oder sonst was, das was zerflattert. Also da wird es konkret. Also das hat einen ganz entscheidenden Einfluss gehabt. Und gab ja dann nach der Begründung schon des Christentums oder zur Zeit des Urchristentums gab es ja dann insbesondere auch die Lehre des Mani, aus der Manichäismus entstanden ist, wo ja auch der große Augustinus eine Zeit lang geschwankt hat, ob er sich jetzt dem Christentum zuwendet oder dem Manichäismus. Und der Manichäismus greift einerseits das Christentum auf, also das ist so zweites, drittes Jahrhundert nach Christus bereits, also noch urchristliche Zeit, noch bevor also das offizielle Kirchenchristentum durch Konstantin bestätigt wurde, also dass es Staatsreligion wurde, also in dieser Gärungsphase noch, da gab es also diesen Mani, der hat versucht, also Christentum mit Zoroastrismus und vor allem auch Buddhismus und Hinduismus zu verbinden und hat auch in den ganzen Bereichen dort gewirkt und wurde zuerst sehr stark gefördert, wurde von Shapur dem Ersten sehr stark gefördert. Shapur der Erste war der persische Herrscher dort, hat gegründet eine Stadt, die hieß Gondi Shapur. Und unter seinen Nachfolgern haben aber jetzt die eigentlichen Zoroastrianer wieder die Überhand gewonnen, weil die waren schon sehr eifersüchtig dann auf den Mani, was der dort tut, und der hat so viel Einfluss beim König, also den müssen wir loswerden, und dadurch ist der dann ins Gefängnis gekommen und ist in Gondi Shapur zu Tode gebracht worden. Seine Lehre ist aber weiterhin geblieben. Also das ist auch so ein Brückenglied irgendwo, so ein Bindeglied, auch eine Erscheinung. Ich meine, wie es unheimlich viele Erscheinungen gab, von denen man heute nichts mehr weiß. Ich meine, man nimmt die ganzen gnostischen Strömungen, die sich entwickelt haben zur Zeit des Frühchristentums. Es hat ja lange gedauert, bis sich die, also das heißt zwei, drei Jahrhunderte auf jeden Fall einmal gedauert, bis sich so wirklich einmal die eigentlich katholisch-christliche Lehre herausgebildet hat und gesondert hat von anderen. Da gab es unheimlich viele Mischungen und das war sehr, sehr lebendig. Das meiste davon ist aber, wie es immer halt passiert, verschwunden, ausgerottet worden und irgendein Mainstream ist geblieben. Aber was charakteristisch ist und was verständliche Ursachen hat, das ist eigentlich alles das hinausgeflogen, was nicht mehr passt für Menschen, die das Geistige selber nicht mehr sehen, sondern das nur mehr verstandesmäßig erfassen können und nur an der Überlieferung nehmen können, an die sie glauben. Und daher wird jetzt wichtig, dass das Glauben. Und was selig sind die, die glauben und nicht schauen. Also du musst nichts selber sehen, sondern Glaube, habe die Überzeugung, die dir bestätigt wird durch die ganze Überlieferung. Und weil ich den ganzen Menschen vertraue, die das in lückenloser Kette überliefert haben, habe ich Sicherheit da drinnen. Und das ist die einzige Sicherheit, die wir heute fassen können, weil wenn ich ins Geistige schauen gehe, was kommt da alles daher, weiß man nicht. Weil die Menschen auch wirklich das immer mehr verloren hatten und dann alles Mögliche kommt, bis zu unserer heutigen chaotischen Traumwelt, wo, wenn man halt so eine Traumdeuterei macht oder was, das ist eher Finger weg davon. Also da muss man zumindest sehr aufpassen, dass man etwas Falsches hineininterpretiert, weil wir dieses wirkliche, bewusste, geistige Erleben, also das heißt dieses imaginativ bildhafte Erleben, wo wir aber zugleich auch erkennen, was das ist, ob das gute oder böse Kräfte sind. Das haben wir verloren. Und das blieb eigentlich als Rest schon damals, also zur Zeit um Christi Geburt herum, waren eher nur mehr die negativen Reste da, die mehr, wie soll man sagen, die dämonischen. Daher gibt es ja dann auch, also der Christus macht diese Dämonenaustreibungen und dergleichen. Also da kommen Kräfte, da erleben Menschen noch irgendwas Geistiges, das sie erstens unfrei macht und das nicht unbedingt die Kräfte sind, die ins Positive hineingehen. Und daher hat man ganz radikal dann alles das, wo Schriften sind oder Sekten sind, die noch aus dem schöpfen, radikal rausgeschmissen. Ganz radikal. Ich meine, da gibt es halt solche und solche dabei. Fenster? So, bitte, ja, jetzt zieht's.
Deswegen hat Christus die Dämonen austrieben.
Ja. Noch eine Frage in diesem Zusammenhang.
Ja.
Noch eine Überzeugung. Nämlich die Frage, wer Ihrer Meinung nach, wie groß war doch in diesem prärationalen und von bildhaften, beeinflussten Erleben der Welt doch ein gewisses rationales Denken. War das überhaupt keines gibt?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich meine, es war mit Sicherheit sehr viel Weisheit sogar drinnen. Es war noch nur nicht unser klares Verstandesdenken.
Und da komme ich jetzt mit dem Zweiten, dass es doch eigentlich ein Fortschritt ist. Wir haben zwar diese bildhafte Erlebnisfähigkeit verloren. Also
natürlich, ja, natürlich.
Aber verstandesmäßig haben wir doch eine gewaltige Entwicklung.
Absolut, absolut.
In Wirklichkeit schon ein Fortschritt.
Na, ist es, ist es.
Man manche vielleicht bedauern mal an Instinktfähigkeit und Ähnlichem, aber die Menschwerdung sozusagen jetzt im Gesamten.
Absolut. Absolut. Und nur dadurch, dass wir dieses klare Verstandesmäßige auch entwickelt haben, haben wir eben wirklich unser ganz starkes Ich-Bewusstsein, unser Individualbewusstsein und daher auch wirklich die Wertschätzung des einzelnen individuellen Menschen. Und das ist ja auch ein Kerngedanke des Christentums entwickelt. Und das ist eben vorbereitet durch die abrahamitischen Religionen insgesamt, weil die alle in diese Richtung irgendwo gehen. Aber, und das ist jetzt der Schritt, den Steiner macht. Er sagt, es gibt aber einen nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist der, dieses bildhafte Erleben mit dem ganz klar rationalen, verstandesmäßigen zu verbinden. Das wäre der nächste Schritt. Wir müssen nicht bei dieser Abstraktion stehen bleiben, sondern da muss ich halt das Bewusstsein entsprechend schulen. Und da muss ich das mitnehmen, was ich gelernt habe, gerade an abstrakten Verstand und mit dem die äußere Welt ganz klar und nüchtern zu betrachten. Aber mit dem kann ich auch das Seelisch-Geistige beobachten. Und das, mit dem fängt er schon an, das deutlich zu beschreiben in seiner Philosophie der Freiheit. Da geht es darum, dass er das Denken beobachten lernt. Und beobachten heißt nicht nur, ich habe Gedanken, sondern es wirklich in seiner Realität mitzuerleben. Da fängt es an, als allererstes. Also das heißt, die Wachheit gegenüber den seelischen Vorgängen und nicht nur introspektiv, sondern eben auch, weil in Wahrheit erleben wir das Seelische der anderen Menschen auch mit. Es ist zwar halt wissenschaftlich gar nicht anerkannt, weil da denkt man sich eher, naja, was an Information durch meine Augen, Ohren reinkommt, das kann ich innerlich verarbeiten und kann man denken, was der vielleicht empfindet. Aha, wenn ich mit der Nadel pikse, dann denke ich mir, wenn ich das mache, fühle ich auch Schmerz, wird das wahrscheinlich auch empfinden. Ich meine, das ist das Wissenschaftliche. In Wahrheit erleben wir aber schon das Seelische des anderen mit. Nur, es ist heute total überdeckt durch das Außenbewusstsein, durch das, dass wir das gar nicht merken, wie sehr wir eigentlich auch das Seelische unterbewusst sehr wohl stark miterleben. Das ist ganz stark von Einfluss, zum Beispiel beim Kind. Das Kind kriegt alles mit, was seelisch in den Eltern vorgeht. Und da geht es nicht nur darum, dass ich mich sozusagen äußerlich ordentlich und brav verhalte vom Kind, das kann Unsinn lernen, sondern wenn es innerlich nicht stimmt, kriegt das Kind mit. Das kriegen genauso gut Menschen mit, die eine gewisse seelische Behinderung haben, die kriegen das ganz stark mit, die kriegen mit, was bei den Betreuern los ist, wenn der innerlich unruhend ist oder innerlich vielleicht sogar einen Widerwillen gegen irgendwen hat. Wir sind halt Menschen, die Sympathien und Antipathien hat, der kriegt das mit, voll mit, und dann funktioniert es nicht. Dann wird der unruhig und denkt, mit dem wäre ich nicht fertig. Es liegt an mir. Und das sind Dinge, die man aber lernen kann wahrzunehmen. Und Bewusstsein darauf zu richten, das ist nur eine Schulung des Bewusstseins und eine Ausweitung des Bewusstseins auch.
Korrekt. Und das hängt auch damit zusammen, dass diese Leute etwas mehr spüren als wir, weil wir so viel anderen Fremdeinflüssen permanent ausgesetzt werden und dadurch abstimmen.
Richtig. Ich meine, dazu gehört, und da komme ich auf das, dass so manche Übungen, bei dem Buddhismus auch gibt, gar nicht so uninteressant sind. Man kann schon lernen, auch im Bewusstsein, zum Beispiel gewisse Seeleninhalte, die ich jetzt einmal beiseite stellen will, wie irgendwelche störenden Impulse auszuschalten. Und dann sehe ich andere Dinge, dann passiert nämlich genau dasselbe, was in der Nacht passiert, wenn das Sonnenlicht nicht den ganzen Sternenhimmel verdeckt. Weil die Sterne sind bei Tag genauso da. Alle sind sie da. Nur das helle Sonnenlicht überstrahlt alles. Und so überstrahlt unser nach außen gerichtetes sinnliches Bewusstsein alles andere, was wir seelisch eigentlich auch aufnehmen, aber überstrahlt eben ist und nicht bewusst werden. Wenn es gelingt, das einmal wegzuschieben, willentlich. Und wir haben ja gesagt, das Sehen muss eigentlich seelisch ergriffen werden. Jetzt kann ich es auch umdrehen und kann sagen, ich schalte mal was aus, ganz bewusst, aber das ist schwer. Dann tauchen andere Dinge auf. Und das nimmt mir aber trotzdem gar nichts an meinen nüchternen Verstand. Dann komme ich nicht gleich in irgendeine Illusion oder was, sondern ich beginne nur etwas wahrzunehmen und kann es genauso beurteilen wie die äußere Welt und komme aber eine Schicht tiefer hinein sozusagen. Und ich denke schon, dass das also für das soziale Leben in Zukunft sehr wichtig ist und dass es auch für die Entwicklung einer Religiosität oder so auch sehr förderlich ist, wenn man konkret wirklich auch erlebt, das Seelische, Geistige in den anderen Menschen. Und aber eben ohne das Ich-Bewusstsein aufzugeben. Also das ist jedenfalls der Weg, den Steiner mit seiner Anthroposophie letztlich gehen wollte. Und darum heißt sie Anthroposophie. Anthropos ist der Mensch. Und den mit Weisheit zu betrachten, das ist das Ziel. Das will aber keine Religion sein, steht keiner Religion im Wege. Es ist einfach eine Frage einer Bewusstseinsentwicklung einer zeitgemäßen. So wie der Buddhismus für seine Zeit oder für bestimmte Gruppen von Menschen das Richtige ist, lässt sich aber Anthroposophie auch durchaus mit Buddhismus verbinden. Also es ist kein Gegensatz deswegen. Es ist einfach eine Methode, bewusster zu werden für Seelisches und Geistiges. Nichts anderes. Und als allererste Stufe bewusster, wacher zu werden, auch für die Feinheiten des Sinnlichen. Darum hat sich Steiner so intensiv beschäftigt mit Goethe, weil Goethe hat eine Naturforschung betrieben, die vor allem aufmerksam geworden ist auf die Feinheiten der sinnlichen Beobachtung. Im Gegensatz zur heute vorherrschenden Naturwissenschaft, die sehr schnell in die Abstraktion geht, das heißt abstrahiert von dem, was wahrnehmbar ist und herausfiltert, was ist messbar, was ist berechenbar. Und alles andere fällt raus. Und der Goethe hat gesagt, da gibt es aber noch viel mehr. Und dort kann ich aber auch so wach bewusst sein, dass ich es mit derselben Klarheit überschaue, wie das Zählbare und Messbare, nicht mit anderen Mitteln. Ich meine, ich kann genauso wach in der Farbenwelt als solcher werden. Und von der Farbenwelt bleibt aber in Wahrheit fürs Erleben nichts mehr über, wenn ich jetzt sage, das ist eine Wellenlänge von 600 Nanometer. Die kann ich messen, präzise, wird auch stimmen, aber das Erlebnis Farbe ist weg und im Erlebnis Farbe spricht aber auch schon was Seelisches in Wahrheit. Und so spricht durch jeden Menschen was Seelisches. Durch jedes Tier spricht etwas Seelisches. Sicher anderer Art als bei Menschen, aber Tiere sind auch beseelt. Und ich meine, wenn ich das erleben kann, dann kann ich zum Beispiel nicht mehr eine Wissenschaft machen, die Tierversuche macht, was Tiere grausam quält. und sagt, ja, zum Heil des Menschen, ja. Ich meine, man macht es dann so, dass das Brüllen der Tiere nicht hört, operiert man nicht die Stimmbänder raus, dann hört man es nicht mehr. Ja, so wird das gemacht. Ich meine, das ist dann objektive Wissenschaft, nüchterner Verstand.
Herr Dr. Peter.
Bitte.
Wir sind ja schon in dieser Zeit,
ja,
wir das Geistige erleben. Und das momentan ist die materielle Forschung, kann man das mit dem Geistigen überhaupt nicht in Verbindung bringen, weil du da einen eigenen Zugang. Und da sind schon sehr viele Leute dafür, diesen Zugang zu finden.
Ja.
Und wir sind schon sehr weit, also sehr am Anfang, eigentlich in der Steinzeit, von diesem geistigen Denken, von diesem geistigen,
ja,
Gefühl, von das Bewusstsein, alles hat Bewusstsein. Weil man so lebt, ist ganz ein anderes Leben dann. Wenn man,
richtig, ja.
Alles, was entsteht, hat Bewusstsein. Auch der Stein hat Bewusstsein. Und ein anderes Bewusstsein wie wir.
Ja, ja, also sicher, man kommt dann dorthin, dass letztlich hinter allem was Tieferes steckt, von dem wir nur die Außenseite heute wahrnehmen, zumindest ein Großteil der Menschen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es also vermehrt Menschen gibt, die schon tiefer sehen irgendwo und trotzdem nicht unser waches, modernes Bewusstsein verlieren. Das ist nämlich die Gefahr, wenn man einen falschen Weg geht. Wenn man versucht, einfach heute zum Beispiel sich zurückschrauben zu wollen auf eine Stufe, wie es im Hinduismus war vor 2000, 2500 Jahren, wo, oder noch mehr, wo das damalige Yoga-System zum Beispiel entwickelt wurde. Wenn ich das eins zu eins von damals heute mache, dann werde ich dem modernen Bewusstsein nicht gerecht. Das ist die Problematik, die damit verbunden ist. Und das vielleicht als Abschluss, das ist vielleicht, also wenn man solche Dinge falsch macht, ist der vielleicht noch gefährlichere Punkt als die Fragestellungen, die wir letztes hatten mit Islam und so. Das wird heute so als der große Punkt gesehen, was kommt da auf uns zu mit dem Islam und wie geht das? Wenn man noch ältere Wege heute versucht als westlicher Mensch zu machen, dann kann das ganz in die falsche Richtung gehen. Weil dann komme ich nämlich wirklich wieder in ein Bewusstsein zurück, wie es damals war, das noch unfrei war, wo alle möglichen Erlebnisse sicher herauskommen, geht sehr schnell unter Umständen. Also es gibt so esoterische Schulungswege, wo man in einem Wochenendseminar hellsichtig wird. Das heißt, man erlebt Bilder. Starke Bilder. Man schraubt sich zurück und gibt aber das rationale Denken an der Kasse ab, im Grunde. Durchaus bewusst gesagt an der Kasse, weil meistens kosten die Dinge ja relativ viel. Und dann schwebt man in etwas, was einem selig macht, weil es ja so schöne Bilder sind. Und in Wirklichkeit kommt man aber in eine völlig illusorische, seelische Welt dann hinein. Also die Gefahr besteht schon auch.
Herr Dr. Peter. Ich glaube, wir sind jetzt in einem neuen Stadium des Denkens, dass die Menschheit, die schon seit eigentlich sagen,
ja,
kurzer Zeit auf der Welt, dass sie einen neuen geistigen Schub erhalten. Und zwar das geistige Leben zu erleben und
erfassen. Ja.
Wir haben ja keinen Sinn dafür, wir haben kein Gefühl dafür, gar nichts. Und wir müssen das erst erlernen.
Ja, na. Das denke ich auch. Also die ganze Menschheit ist in Entwicklung begriffen und das Bewusstsein der Menschheit ist in Entwicklung begriffen. Und natürlich wird es da auch wieder einen anderen Zugang zum Geistigen geben. Also es ist jetzt nicht unbedingt der Endpunkt erreicht, dass wir nichts mehr sehen und dass wir nur mehr am Äußeren kleben.
Aber das hat der Versuch der Steiner.
Ich glaube auch. Dass die Religionen vom geistigen Zustand der Menschen abhängig waren. Und dass wir, dass das Christentum jetzt eine Stufe hat und vielleicht kommt dann ein anderer Gott oder etwas anderes her, weil die Entwicklung ja weitergeht.
Ich wollte eigentlich noch zu der früheren Wortmeldung etwas sagen, dass Christus gescheitert ist. Ich glaube, Christus ist nicht gescheitert.
Nein.
Denn Christus wusste, dank der Herr hat das, glaube ich, gesagt, Christus wusste ja im Vorhinein genau, dass der Tempel in 3 Tage zerstört wird und er wieder auferstehen wird. Er wusste ja alles genau.
Ja. Aber ich glaube, das hat der Herr gemeint, dass es nur ein Scheitern im
aufgepasst. Ach so,
Sie haben aber gesagt, Christus ist gescheitert.
Ja. Du hast gesagt, gescheitert, habe ich gesagt. Ja. Er ist im Grunde genommen gescheitert, aber im Wissen, dass er mehr erreichen wollte. Mit diesem Scheitern.
So. Ja, ja, im äußeren Sinn. Ich meine, das gilt sowieso für jeden geistigen Impuls, dass nicht der momentane äußere Erfolg zählt. Im Gegenteil, nicht. Das sagt so, und morgen ist die Welt friedlich und dann Ding. Wenn das nicht der Fall ist, dann war es ein plötzlicher Impuls. Nein, so ist es nicht. Also man muss heute kleine Impulse vielleicht setzen, die einmal ganz große Wirkung haben. Und äußerlich mag es so aussehen, als sei man komplett gescheitert. Und die Kunst besteht darin, sich nicht abhalten zu lassen davon, durchzuhalten.
Aber ich glaube nicht, dass ein anderer Gott kommt.
Ja, das bleibt jedem selbst vorbereitet.
Das soll jetzt jeder mit nach Hause nehmen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man als Individuum den Zugang findet. Das ist der Weg in die Zukunft. Und da gibt es sicher verschiedene Wege. Ich meine, man kann kein Dogma machen, wie wer glauben muss. Er muss selber seinen Zugang finden. Zum Glauben, zur Wahrnehmung des Geistigen, zu einer weiteren Entwicklung. Wie auch immer.
Im Zweifel bleiben wir beim Christentum.
In diesem Sinne sage ich Danke.